Red Cliffhangers. Wir gucken alle Daniel Radcliffe Filme. Red Cliffhangers. Red Cliffhangers.
Hallo und herzlich willkommen bei den Red Cliffhangers, dem ersten und besten Daniel Radcliffe Podcast im Internet.
Bis jetzt.
Wir gucken uns durch die gesamte Filmografie von Harry Potter Darsteller Daniel Jacob Radcliffe. Ich bin Henny.
Ich bin Eiko.
Oh, ich bin Klaus Fritz.
Hallo Klaus Fritz.
Hallo Klaus Fritz. Das war Epi. Und wir sind heute beim Finale. Wir haben es geschafft. Wir sind im letzten Harry Potter Film. Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Teil 2. 2011 ist das Jahr, wo der rausgekommen ist. Ich bin ziemlich begeistert. Wir haben, wie jetzt genau in der Hälfte unserer Harry Potter Folgen, auch einen weiteren Gast dabei. Ich begrüße Mareike.
Hallo.
Hallo. Dürfen wir überhaupt sagen, mit wem von uns du verwandt bist? Oder ist das Information, die geheim bleiben sollte?
Das ist okay. Das können wir ruhig sagen.
Mareike ist Eikos Schwester.
Ich frage mich gerade, ob man das auch, wenn wir es nicht gesagt hätten, ob man es irgendwie hätte bemerken können, ob man es rausgehört hätte oder so. Finde ich mal spannend. Aber ja,
Mareike ist meine Schwester. Hi Mareike. Bei einer vorherigen Folge, wo wir es nicht gesagt haben, in welcher Beziehung der oder die Gästin zu uns steht oder der Gast, konnte man trotzdem hören, welcher Beziehung zu einem von uns diese Person stand.
Konnte man hören, wie offscreen die Händchen gehalten wurden oder was?
Quasi.
Echt?
Findest du? Ja, ich meine, es kommen auch Kommentare dann, die das sehr nahe liegen.
Eiko bringt erstaunlich viele Gäste mit, oder? Seine Frau, seinen besten Freund, seine Schwester, seine beste Schwester.
Oh. Ja. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich heute mal dabei sein darf. Dankeschön.
Ja, genau, du nimmst es ja sehr nett auf.
Mareike, hörst du unseren Podcast eigentlich?
Ja, ich bin ein großer Fan.
Okay, dann weißt du ja auch, dass wir bei jedem Zuhörer mit zwei Fragen starten. Die erste Frage ist, was ist der erste Daniel Radcliffe-Film, den du gesehen hast?
Harry Potter Teil 1.
Wie alt warst du da?
11, 12. Also ich bin ja quasi genauso alt, oder Danny Radcliffe ist genauso jung wie ich.
Das ist ja quasi die klassische Antwort. Die meisten Leute haben es ja über Harry Potter kennengelernt. Ich glaube, bis jetzt war noch niemand, der es nicht über Harry Potter auf Danny Radcliffe gekommen ist, oder?
Nee, bisher glaube ich nicht.
Das müssen wir vielleicht mal jüngere
Aber Mareike, du bist ja genauso alt wie er im Grunde, ne? Nur 3 Monate auseinander oder so?
Ja, genau.
Hast du uns im Grunde ein bisschen was voraus? Minimal.
Ich fühle mich auch sehr connected.
Ist er denn, wenn du ihn als Harry Potter kennengelernt hast, ist das immer noch die Rolle, mit der du ihn hauptsächlich verbindest? Oder siehst du ihn darüber hinaus auch als eigenständigen Schauspieler?
Eher als Harry Potter. Also dafür, dass ich ihn ja als Harry Potter kennengelernt habe. Und also ich habe alle Potter-Filme gesehen. Religiously im Kino. Und ich habe wohl Trailer gesehen, aber irgendwie habe ich mich dann doch nie dazu durchgerungen, einen anderen Film mit ihm zu gucken.
Du hast noch keinen einzigen anderen mit ihm gesehen?
Nee, nur Potter.
Krass.
Aber es ist vielleicht auch einfach so ein bisschen so ein Schutzmechanismus, ne? Weil das ist so ein Held meiner Kindheit, beziehungsweise Helden meiner Kindheit mit Hermine und Ron. Und vielleicht möchte ich das auch so ein bisschen als solches behalten, was mir für ihn natürlich ein bisschen leid tut, dass ich da jetzt noch nicht so viel anderes gesehen habe, also gar nicht Trailer. Aber irgendwie, ich habe mir immer die Trailer angeguckt und habe gedacht, boah, das ist schon verrückt, was er noch so macht.
Welche Trailer hast du dir denn angeguckt?
December Boys habe ich gesehen,
den Trailer.
Ja. Und wollte den auch gerne gucken, aber irgendwie, da war ich schon in so einer Zeit, wo ich das alles gerne auf Englisch gucken wollte. Und das war auch gar nicht so einfach. Also Potter lief ja im Kino auf Englisch bei uns, dank der British Army. Aber alles andere war so ein bisschen schwierig. Und dann wollte ich das ungern auf Deutsch gucken, muss ich sagen. Und dann habe ich irgendwie aber auch den, ja, vielleicht das verpasst mit DVD und allem.
Du hast es quasi auch noch, als der Film rausgekommen ist, wolltest du den gucken tatsächlich, December Boys, oder?
Ja, hätte ich wohl gemacht, aber es kam nicht auf Englisch.
Also du hast den auch aktiv mitbekommen, dass es diesen Film gibt?
Ja, im Gegensatz zu anderen Filmen.
Da hast du mir auf jeden Fall was voraus. Ich habe das damals null gecheckt, dass es noch andere Filme gab zu der Zeit. Das war ja, glaube ich, zwischen Teil 4 und 5.
Ja, und das, vielleicht ist es aber auch wegen der Zeitschriften, Eiko.
Zwischen 5 und 6 ist der rausgekommen.
5 und 6, okay. Ja, wir hätten es, theoretisch hätten wir ja My Boy Jack im Fernsehen gucken können. Ich habe in einer früheren Folge mal erzählt, dass wir englisches Fernsehen hatten, weil du technisch so begabt warst.
Oh, danke.
Und das war ja ein Fernsehfilm, My Boy Jack. Aber das müssen wir irgendwie nicht mitgekriegt haben.
Überhaupt nicht. Also das habe ich auch erst gehört, als ihr das erwähnt habt.
Ja. Was hast du denn Angst, was du Danny Radcliffe tun sehen könntest, dass du die Filme nicht mit ihm gucken möchtest?
Angst?
Ja. Du sagst ja, du möchtest deine Kindheit quasi oder deine Kindheitserinnerungen so ein bisschen schützen. Was stellst du dir vor, was Danny Radcliffe in seinen anderen Filmen machen könnte, was dich so davon abhält, sie zu gucken?
Also, ich fand's schon komisch, als er dann mit 17 gesagt hat, hey, ich stell mich mal nackt auf die Bühne. Da dachte ich so, okay. das fand ich schon nicht so cool irgendwie. Und dann habe ich gedacht, wer weiß, was der noch für Filme macht. Und wenn man so bei Wikipedia oder was weiß ich drüber geht über die Filmografie, da steht da Thriller und Horror und das ist alles nicht so meins. Ich glaube, das wollte ich auch einfach nicht so gerne.
Aber ich finde es total interessant, weil ich glaube, das kann auf einer richtig großen Skala, glaube ich, vielen Leuten damals so gegangen sein. Und auch heute noch, dass man einfach ihn ganz besonders mit dieser Rolle und dieser Franchise so stark verknüpft, dass man vielleicht echt so ein bisschen eine Hemmschwelle hat, sich andere Sachen anzuschauen. Also ich weiß, dass es uns dreien ja nicht so ging. Aber ich glaube, das geht vielen Leuten so. Vielleicht ist das auch mit ein Grund. Ich kann mir sogar vorstellen, dass Danny Radcliffe sich dessen auch vielleicht ein bisschen bewusst war und deswegen vielleicht auch so andere Rollen eingeschlagen hat, um dem so aus dem Weg zu gehen.
Ich meine, bewusst war er sich ja auf jeden Fall. Es war ja was seinen Alkoholismus mit ausgelöst hat, laut einem aktuellen Interview. Die Angst, was kommt danach? Ich meine, er wird ja jetzt auch, wir haben jetzt knapp 9 Jahre nach diesem Film, 9 Jahre, nachdem er das letzte Mal Harry Potter gespielt hat, und er wird quasi in jedem Interview, auch in aktuellen Interviews, immer noch irgendwie auf Harry Potter angesprochen. Also egal, was er bewirbt, wenn er irgendeiner Talkshow ist, eine Frage zu Harry Potter kommt entweder am Anfang oder am Schluss des Interviews immer.
Das stimmt, ja. Mareike, hättest du denn ihn gerne in anderen Rollen gesehen? Kannst du dir vorstellen, wenn er irgendwie in dem oder dem Film mitgespielt hätte, dass du dir das eher angeschaut hättest?
Er hat auch 2 Romcoms gemacht, lass mich das dazu sagen.
Also, ja, so Romcoms, ne? Das würde ich natürlich schon eher angucken als Horror und Thriller. Aber das waren halt auch so seltsame Trailer. Ich weiß nicht, da habt ihr ja bestimmt schon drüber gesprochen, dass dann der Trailer auch so ein bisschen den Film kaputt macht. Also zum Beispiel, ich glaube, es heißt Swiss Army Man.
Ja.
Ja.
Warum? Warum spielt er diese Rolle? Warum? Ich weiß nicht. Also das ist mir bei den anderen beiden überhaupt nicht schwer gefallen. Ne? Also wenn Rupert Grint einen anderen Film gemacht hat, dann habe ich den voll gerne geguckt. Und auch bei Emma Watson. Aber bei Daniel Radcliffe irgendwie, ich weiß nicht, in welcher Rolle würde ich den gerne sehen.
Du bist vielleicht gerade der erste Mensch, der mir gegenüber sagt, dass er auch einen Rupert Grint-Film außerhalb von Harry Potter gesehen hat.
Echt?
Wobei Eiko hat, glaube ich, auch mal einen gesehen. Aber
ja, mit Mareike
den
zusammen.
Gleichen.
Ja.
Achso, welcher ist das? Ist das der eine? Wie heißt der? Wildcard oder? Nee, das ist der mit Jason Statham.
Wild Target,
ja.
Also, Bill Nighy. Genau, den haben wir geguckt. Und Driving Lessons, und das sind ja beides so mega britische Filme. Und ich glaube, die haben wir auch vor allem deswegen gesehen, weil wir die im England-Urlaub bei HMV auf DVD für wenig Geld mitgenommen haben und gedacht haben, boah, das sieht lustig aus, da spielt Rupert Grint mit. Ja, ich glaube, so sind wir da dran gekommen und wir fanden die echt gut.
Ist Driving Lessons post-Harry Potter oder ist es währenddessen? Weil ich meine, Wild Target ist währenddessen, ne?
Das muss ich nachgucken.
Also das finde ich auch so interessant aus heutiger Sicht, einfach, dass wir damals im England-Urlaub HMV unsicher gemacht haben und man sich damals noch so DVDs einfach vom Cover her oder so gekauft hat. Ich meine ja nicht nur im Urlaub, sondern auch in normalen Läden in Deutschland. Ich finde das so interessant, weil das ist was, was ich heute, glaube ich, gar nicht mehr machen würde. Ich würde erstmal googeln wahrscheinlich, was so rauskommt, wenn ich den Film eintippe.
Übrigens, die beiden Filme währenddessen, also das sind Sachen, die er parallel gemacht hat. Ja. Weil ich finde das interessant, weil Rupert Grint hat ja eigentlich von den dreien die schwächste Karriere hingelegt, post Harry Potter. Seine letzte Filmrolle ist tatsächlich 2015 und danach nur noch Fernsehrollen.
Ich habe aber auch mal ein Interview mit ihm gelesen, wo das mir schon sehr stark so rüberkam, als ob er auch gar nicht so sehr das Ziel hätte,
er ist ja auch eine Zeit lang
weiter mit Schauspielerei seinem, zu verfolgen. Ja,
mit seinem Eiscreme-Truck durch die Gegend gefahren, den er sich verkauft hat von seinem Geld.
Genau, dann hat er, glaube ich, auch ein Hotel aufgemacht, was aber, glaube ich, wieder schließen musste.
Ach Gott.
Ja, also ich glaube, der wird noch interessante Sachen machen, auf jeden Fall. Bin ich mal gespannt.
Es ist halt einfach so interessant, weil wir immer bei den Filmen immer wieder darauf zu sprechen kommen, dass von den drei Schauspielern während der Harry Potter-Filme er wie derjenige wirkt, der jetzt eigentlich den Durchbruch haben müsste. Also der große Star danach wird. Und er ist genau derjenige, der es nicht geworden ist.
Ich finde es aber noch viel, viel mehr bei den ersten Filmen. Also wenn ich mir den ersten Teil zum Beispiel anschaue, denke ich mir so, boah, Rupert Grint ist einfach so eine krasse Offenbarung an Comedic Timing und wie er die Zeilen rüberbringt und alles Mögliche, wie er guckt. Er hat einfach vollkommene Kontrolle, scheint es darüber. Es ist unfassbar gut. Und ich finde, der erste Teil hat ihm noch mehr den Rahmen gegeben, das zu zeigen. Und jetzt so gerade in den späteren Teilen hat er nicht mehr so die Möglichkeiten, genau dieses Talent seinerseits zu nutzen und zu zeigen.
Wobei wir ja beim, ja, ich sehe, was du meinst, aber beim Sechsten haben wir ja auch noch da drüber geschwärmt. Also ich würde sagen, bis dahin geht das schon.
Na, für mich wird das so von Film zu Film immer so ein bisschen weniger.
Oh, okay.
Man muss ja auch sehr ernste Sachen rüberbringen dann mittlerweile. Da
ja gut, die letzten beiden sind nicht mehr so komödiantisch angereichert.
Ich will doch gar nicht sagen, dass er das schlecht spielt. Auf gar keinen Fall. Ich finde, er spielt es gut. Aber gerade in diesen komödiantischen Bereichen sticht er halt so stark hervor. Das und die Möglichkeit, seine Stärken, das zu tun, hat er in späteren Filmen nicht mehr ganz so doll, finde ich.
Ja. Gut, wollen wir dann direkt übergehen und anfangen, weil wir haben ja viel zu bereden heute. Es ist der letzte Harry Potter-Film, es ist die letzte Gelegenheit, dass wir irgendwas über Harry Potter sagen können diesem Podcast. Danach, wenn jemand Harry Potter noch einmal erwähnt, werden wir Strafen einführen. von Geldstrafen bis zu körperlicher Züchtigung wird alles dabei sein.
Ja, ich muss auch sagen, ich bin heute mit einem weinenden und einem lachenden Auge irgendwie dabei, weil wir als Podcaster beschäftigen uns ja jetzt mit der Reihe echt schon unfassbar lang. Ich glaube seit Oktober letzten Jahres oder so, also mehr als ein halbes Jahr. Und es fühlt sich auch gut, dass wir endlich nach diesem Podcast zu neuen Gefilden aufbrechen können. Aber andererseits bedeutet mir die Harry Potter Franchise auch einfach echt viel und da ist es auch schade, dass es heute letzte Folge ist.
Jetzt kommt halt unbekanntes Terrain. Eigentlich kommt jetzt ja das, weswegen wir es gestartet haben, weil uns interessiert ja eigentlich vor allem die Karriere post Harry Potter. Aber es heißt natürlich auch, man weiß jetzt immer noch nicht, man geht nicht mehr mit so einer Erwartung von der Qualität daran, weil man weiß ja noch nicht, ob die Sachen gut oder schlecht sind, bis auf die wenigen Ausnahmen, die wir schon kennen. Und jetzt ist alles möglich hiernach.
Ja, alles ist wirklich so. Und das ist eigentlich auch interessant, wenn man sich jetzt in die Lage von Daniel Radcliffe hineinversetzt, von vor 10 Jahren, als er selber als Schauspieler an dieser Stelle stand, dass er wusste, okay, ich habe 10 Jahre hinter mir, in denen ich ein festes Standbein irgendwie hatte als Harry Potter in dieser Reihe. Und was kommt jetzt? Alles ist möglich. Ja.
Und auch direkt nach Ende der Dreharbeiten hört er auf zu trinken. Interessanterweise.
Okay.
Wie geht's? Ich fand es aber auch echt spannend, muss ich sagen, dass ich gestern einfach nur den letzten Film geguckt habe. Weil normalerweise ist das für mich immer so eine Reihe und dann gucke ich mehrere Filme. Und das hat mich auch echt voll umgehauen dann gestern.
Oh, interessant.
Es ist auch ein guter Film, um ihn zu gucken. Also ich lege einfach mal das. Ich habe beim Gucken, ich habe den Film, glaube ich, noch nie so gerne gemocht, wie als ich ihn gestern geguckt habe. Also ich war nicht darauf vorbereitet, wie sehr mich dieser Film dann doch tatsächlich umhauen würde. Die anderen habe ich alle sehr analytisch gesehen. Und ich muss sagen, jetzt beim x-ten Mal gucken, und früher, als er im Kino war, fand ich den gut, aber nicht so gut wie den davor. Und jetzt ganz frischer Eindruck, es könnte tatsächlich mein Lieblings-Potter sein.
Oho.
Aktueller Stand. Weil kommen wir wahrscheinlich noch. Aber ja, also mir hat es wirklich sehr Spaß gemacht, diesen Film nochmal für den Podcast zu gucken.
Dann,
ich weiß nicht, wie es bei euch war, oder?
Mir auch. Also es hat mich umgehauen, aber ich habe es auch gerne geguckt. Ich musste mich ein bisschen überwinden, weil das halt einfach dieses große Ende ist und das Finale und so episch angekündigt wurde auch damals und sich auch so angefühlt hat. Aber das Schöne ist ja, dass es danach nicht so richtig vorbei war mit Potter. Da kommen wir bestimmt ja auch nochmal drauf, wie es jetzt heute ist.
Also,
es war so zweierlei.
Ich weiß auch noch genau, Mareike, du meinst ja gestern auch schon mal, ne, dass du noch genau weißt, wie wir diesen Film geguckt haben.
Oh ja.
Das fand ich auch nochmal spannend. Ich wusste es erst gar nicht, also mir ist es nicht direkt wieder eingefallen, aber unsere Mutter hatte damals eine Verletzung und konnte nur mit, war sie im Rollstuhl? Ich weiß es gerade gar nicht
mehr. Ja, genau, im Rollstuhl.
Ja.
Fuß gebrochen, Rollstuhl, und dann sind wir nach Paderborn gefahren zum Kino, weil dank der British Army, habe ich ja schon gesagt, kam es da auf Englisch und wir waren auch umgeben von lauter emotionalen Briten. Mama konnte mit ihrem Rollstuhl da umsonst rein, saß aber in der Tür und wir irgendwie da verteilt drumherum. Und das ist, also ich weiß nicht, ob ihr schon mal sonst mit Briten im Kino gesessen habt, aber es ist echt was anderes als Ostwestfalen. Also die heulen, die jubeln, die leben ihre Gefühle da voll aus.
Ja, das war echt
der Hammer.
Das war echt stark, ja. Was mir da in dem Zusammenhang auch einfällt, ist, dass wir damals, also Mareike und ich, wir konnten auch immer ganz genau sagen, in welchem Teil wir wie oft waren. Also wenn man uns damals zufälligerweise auf der Straße getroffen hätte oder uns nachts im Schlaf irgendwie eine Pistole an den Kopf gehalten hätte, wir hätten sofort sagen können, ersten Teil so und so oft auf Deutsch, so und so oft auf Englisch. Da waren wir krass drin. Wobei mir da auch nochmal aufgefallen ist, jetzt im Nachhinein, dass ich die späteren Teile wirklich nicht mehr so oft im Kino geguckt habe. Bei den ersten war das auch echt so ein Ding bei uns, dass wir die mindestens irgendwie dreimal gucken mussten im Kino.
Stimmt.
Den hier müsstest du aber zweimal geguckt haben, weil mit uns hast du den auch einmal geguckt.
Ja, genau. Den habe ich noch zweimal gesehen, aber ich glaube 5, 6 und 7.1 habe ich jeweils nur einmal gesehen, wenn ich mich richtig erinnere.
Ich glaube auch.
Es ist aber auch tatsächlich so, dass, also es war ja ein richtiges Event, der 7. und 8. Die anderen, es war irgendwie schon so an dem Punkt, dass Harry Potter so eine Pflicht war, sowas Regelmäßiges, dass es nicht mehr unbedingt was Besonderes war. Aber 7 und 8 haben die Leute wirklich ins Kino gezerrt. Und ich kann mich auch noch dran erinnern, wie voll die Kinosäle damals waren. Und der 8. ist auch der erfolgreichste Harry Potter-Film aller Zeiten. Der hat über 1 Milliarde Dollar eingespielt. 1,34 Milliarden Dollar.
Oh, Wahnsinn.
Krass. Ich glaube, ich kenne aber auch keinen, der da nicht drin war.
Ja, selbst Dorian, unser guter Freund aus der letzten Folge, war da drin, der überhaupt kein Harry-Potter-Film war, weil es einfach so ein Ereignis war.
Ich glaube,
das hat schon was zu sagen.
Ich glaube auch, dieser Film, dieser Zweiteiler hat auch echt nochmal viele Leute ins Kino geholt, die auf dem Weg so ein bisschen verloren gegangen sind.
Ja, absolut. Weil halt, ne, wenn du irgendwas nicht mitgekriegt hast, aber das Finale, das musstest du sehen.
Okay, starten wir direkt, oder?
Ja,
direkt nach 20 Minuten.
Alles gut. Ich finde, dieser Film ist eigentlich sehr, wir können über die einzelnen Teile des Films sprechen. Ich glaube, das ist ein Film auch einfach, weil den jeder gesehen hat, müssen wir nicht so ins Detail gehen. Ich weiß es nicht. Sonst bin ich mal derjenige, der ins Detail gehen will. Aber es sind ja wirklich, der Film ist geteilt in drei Teile und einen Epilog, würde ich sagen. Wir haben die erste halbe Stunde, diesen Heist-Movie-Teil bei Gringotts, zum zweiten Mal in den Harry Potter-Teilen, jetzt so eine Heist-Sequenz. Dann haben wir den großen Kriegsfilm-Teil im Kampf um Hogwarts. Und dann haben wir diese persönliche Konfrontation, wo Harry quasi den Snape-Flashback mitbekommt, sich opfert und dann Voldemort konfrontiert und dann den 19 Jahre später Epilog.
Ja.
Ich fand diesen Film irgendwie erstaunlich schnell. Also ich hatte irgendwie das Gefühl, der geht irgendwie schnell vorüber.
Ja.
Das fand ich
ja
interessant.
Es ist ja auch der kürzeste, ne? Der kürzeste Harry Potter-Film. Nur knapp über 2 Stunden. Und ich fand das richtig angenehm, muss ich sagen.
Oh ja, das ja fand ich auch.
Also hat noch irgendjemand die Reihenfolge drauf? Eiko, du hattest das immer. Also der längste ist die Kammer des Schreckens, ne?
Ja.
Ja, genau. Die Kammer des Schreckens ist auf jeden Fall der längste. Die anderen weiß ich gerade nicht mehr, ehrlich gesagt.
Ja. Ja, Epi, was meinst du mit, es geht schnell, ging es denn auch schnell los für dich, oder?
Ja. Ja, ich finde es irgendwie, man hat gar nicht das Gefühl, dass da so viel drin passiert in dem Film. Das fand ich ganz gut. Ich glaube, weil die Geschwindigkeit vom 6. ja zum Beispiel so langsam war. Ja.
Ja.
Ich glaube schon. Also ich mag ja die Heißszene in Gringotts ganz gerne, deswegen fand ich das schon mal ganz gut am Anfang. Ich mochte den auch viel lieber als den ersten, den 7-1, also den 7.
Ja. Muss ich jetzt nochmal gucken, auch zustimmen tatsächlich, obwohl ich finde es interessant. Also meine Harry Potter-Perspektive hat sich durch diesen Podcast stark verändert, muss ich sagen.
Oh, meine auch. Extrem. Also ich hätte das nie gedacht.
Ja. Ich dachte auch immer, man guckt jetzt so und man behält so die Meinung, die man die letzten 10, 20 Jahre mit sich rumgetragen hat. Und nee, es hat sich komplett verschoben bei mir.
Mhm.
Ich habe gerade die Liste gefunden mit den Laufzeiten. Soll ich mal durchgehen? Also, es hat noch keiner Ja gesagt.
Ja!
Ja, bitte.
Danke, Mareike. Gut, dass wir dich haben. und zwar, der längste ist die Kammer des Schreckens. 161 Minuten. Dann kommt tatsächlich der Feuerkelch mit 157. Dann der Halbblutprinz mit 153. Der Stein der Weisen 152. Dann kommt Heiligtümer des Todes Teil 1, 146 Minuten. Dann kommt Azkaban mit 142 und dann 130 Minuten Heiligtümer des Todes Teil 2. Ich muss sagen, mir gefallen die kürzeren besser als die längeren. Also, wenn ich mir diese Laufzeiten angucke, finde ich es teilweise krass lang.
Es ist schon echt lang. Also vor allen Dingen Kammer des Schreckens, finde ich. Irgendwo habe ich noch gehört, dass das der letzte Film ist, bei dem sie versucht haben, alles aus dem Buch so gut wie möglich reinzubringen, dass wirklich alle Sachen drin sind. Stimmt, da hat mir doch auch mal diesen Artikel zitiert, Henny, ne? Wo dann drin stand, if this is going on at this rate, the final Harry Potter film will be 8 hours long, which will test the new fourth bladders of the young viewers oder so.
Empire war das, ja.
Ja. Das ist ja auch wahnsinnig spannend, dass Sachen rausgenommen werden müssen. Ich meine, gerade als jemand, der noch mehr über die Filme reingeht, fragt man sich, glaube ich, auch schon, Moment mal, wo kommt dieser Spiegel her? Zum Beispiel.
Es war aber auch so, also die Entscheidung, das aufzusplitten, war ja doch sehr umstritten damals. Das wurde ja,
das stimmt,
sehr stark kritisiert, dass das aus rein kommerziellen Gründen geschehen wäre. Und wenn man sich mal so die Bewertungen anguckt, ist tatsächlich 7.1 einer der am schwächsten bewertetsten Filme. Der hat nur 77% bei Rotten Tomatoes. Teil 2 hat aber 96 tatsächlich, die höchste Wertung überhaupt.
Oh, Wahnsinn.
Von einem Harry Potter Film. Nur zum Vergleich, der Gefangene von Azkaban hat 90%. Das ist die zweithöchste Wertung in der ganzen Reihe.
Das ist echt interessant. Weißt du, welches der dritte ist? Hast
du
es zufälligerweise, welcher Teil auf Platz 3 ist bei Rotten Tomatoes?
Der Feuerkelch tatsächlich, 88%.
Zur Laufzeit, ich habe noch gelesen, dass sie halt erst ein Drehbuch hatten für das 7. Buch komplett im einen und das Drehbuch war 500 Seiten lang. Und normalerweise hat man ja immer diese ungefähre Faustregel von wegen eine Seite Skript ist eine Filmminute und 500 Skriptseiten wären dann 500 Minuten und das wären 8,5 Stunden Film gewesen. Also ich kann die Entscheidung sehr gut nachvollziehen, dass sie früh gesagt haben, wir teilen den auf, und ich finde es auch die richtige Entscheidung.
Es hat ja auch so einen kleinen Trend losgetreten. Danach wurde dann Twilight 4 oder 3? Wie viele Bücher gibt es? 3 Bücher und 4 Filme, ne?
Ja, genau, 3 ja. Bücher, 4 Filme,
glaube ich. Ja. Da haben sie den dritten auch aufgeteilt.
Oder gibt es 4 Bücher?
Ich dachte immer, es gibt 4 Bücher und 5 Filme.
Oh. Oder das kann sein. Ich kenne mich gut genug damit aus.
Ich habe sie alle gesehen, aber ich kann mich nicht dran erinnern.
Ich fände es witzig, wenn es irgendwann mal eine Franchise gäbe, wo Leute sagen, also in diesem Buch passiert so wenig. Wir fassen 2 Bücher zu einem Film zusammen. Das fände ich mal
unterhaltsam. Sie beim Hobbit machen können.
Doch, teilweise bei Game of Thrones, oder nicht? Da kenne ich mich nicht gut genug aus. Aber die haben doch teilweise in einer Staffel mehrere Sachen zusammengepackt.
Das stimmt. Nee. Doch, die haben, ja, manchmal haben sie es ein bisschen gerafft, manchmal haben sie es ein bisschen mehr ausgereizt. So.
Nee, aber die Bücher passen immer noch zu den Staffeln. Nur im Deutschen gibt es ein englisches Buch, 2 deutsche Bücher.
Aber es sind ja auch teilweise so Geschehnisse verschoben. Ne? Das sagen wir mal einfach mal, das eine Buch ist dann Staffel 6, aber dann kommt in Staffel 5 schon was vor, was eigentlich in diesem Buch drin steht.
Genau, das meine ich. Ich meine, die waren da deutlich freier mit, dass sie nicht gesagt haben, ein Buch, eine Staffel.
Mhm. Ja. Das weiß ich nicht. Ich habe die leider nicht gelesen, die späteren.
Aber erstmal widersprechen.
Ja, am Anfang passt das ziemlich genau auf die Staffel.
Aber wo du Hobbit sagst, ne, es gibt einen richtig, richtig guten Fancut vom Hobbit, wo jemand die 3 Peter Jackson-Filme genommen hat vom Hobbit und zu einem Film zusammengeschnitten hat, der nur 1 Stunde 40, glaube ich, geht. Der ist richtig empfehlenswert. Und wo wir dabei sind, ich habe eine Zeit lang, nämlich war ich richtig Fan von solchen Fancuts und habe da mir mehrere angeschaut. Es gibt tatsächlich einen Fancut, wo jemand alle 8 Harry Potter Filme genommen hat und in einen 90-Minüter verwandelt hat. Der Film heißt Wizardhood und ist so ein bisschen, der Titel ist natürlich an Boyhood angelehnt und hat dann teilweise nur ganz kurze Szenen aus einem Teil. Und also muss man sich eigentlich mal angeschaut haben. Es ist schon wirklich interessant. Es ist sehr...
Also den Harry Potter du sagst jetzt, so muss man...
Gehackstückelt, aber es ist wahnsinnig spannend. Ich sag mal, wenn man gar nicht die Zeit hat, einen 24 Stunden Harry Potter Marathon zu machen, dann kann man sich auch mal den angucken.
Es hat das den gleichen Effekt, als würde man bei YouTube einfach seine Lieblingsszenen gucken? Weil das könnte man dann ja alternativ machen.
Also beim Hobbit-Film ist echt gut. Aber ich finde, bei Harry Potter fand ich das nicht so gut.
Aber
man merkt es dann schon krass.
Ja, dass wir auf den Hobbit zu sprechen kommen, ist ja, glaube ich, auch ganz passend, weil, was ich gerade angerissen habe, also es hat ja einen Trend angerissen, dass man diese Regel, ein Buch, ein Film, wirklich bricht. Das war bei Twilight so, bei Hunger Games. Beim Hobbit, ursprünglich sollten das ja nur 2 sein, aber auch 2 Filme aus einem Buch. Und man könnte es, glaube ich, sogar bis zu Avengers 3 und 4 weiterziehen, die ja auch ursprünglich als ein Film angekündigt waren. Dann haben sie aber auch ein zweiteiliges Finale gemacht.
Das stimmt, ja. Was aber, glaube ich, auch ein bisschen, worüber ich auch beim Hobbit nachdenken muss, ist, ich glaube, mit dem Hobbit hat aber auch so ein bisschen diese Fantasy-Fatigue angefangen. Also, denn zu Zeiten der Harry Potter Film-Releases gab es ja eine ganze Myriade an so Fantasy-Filmen, die in die Richtung gingen. Und noch ganz viele andere Reihen an Büchern sind auf einmal berühmt geworden, die man vorher auch nicht so kannte, weil einfach alle Leute da noch...
Dieser Young Adult.
Genau, ja, genau. Weil noch mehr Hunger auf solchen Stoff bestand. Und ich glaube, beim Hobbit hat das dann so langsam angefangen, dass das nachließ. Und dann haben andere Blockbuster wieder übernommen.
Das waren ja auch die meisten nicht so erfolgreich oder sind so in Erinnerung geblieben. Also Twilight war, glaube ich, Twilight und Hunger Games waren so die mit erfolgreichsten, die nach Harry Potter kamen, beziehungsweise zeitgleich. Ne? Twilight hat ja zeitgleich angefangen. Mhm. Oder als Harry Potter zu Ende gegangen ist, hat Twilight angefangen. Ja. Sind aber jetzt im Nachhinein auch nicht so in unserem kulturellen Gedächtnis geblieben, auch weil... Ja, sicherlich auch teilweise wegen der Qualität, weil Hunger Games hat es ja im letzten Film wirklich vergeigt. Und das hat irgendwie so das, was da vorgekommen ist, auch so mit sich gerissen.
Hm.
Aber da muss ich, glaube ich, so ein bisschen dazwischengrätschen und sagen, ich glaube, das kommt auch darauf an, wie alt man gewesen ist, als das rausgekommen ist. Hm. Weil zum Beispiel unglaublich viele Schüler von mir sind auf mich zugekommen und haben gesagt, Team Edward oder Team Jacob? Und ich
in welchem gesagt, Jahr?
Team Harry. also das sind so, ja, die halt jetzt wie viel jünger sind die als ich? Oh Gott, da will ich gar nicht drüber nachdenken. Aber ja, das war nochmal so eine andere Faszination mit Twilight. Ich hatte zum Beispiel eine Freundin, die ist genauso alt wie ich und die fand Potter total doof und war aber ein mega Twilight-Fan. Mhm. Also.
Ich glaube, Twilight war, glaube ich, aber auch so, damals so eine Sache für manche Leute, anhand derer man sich ein bisschen abspalten konnte von den Harry Potter-Fans. Weil es nochmal, als es rauskam, weil ich so ein bisschen edgier war als Harry Potter.
Twilight war doch einfach total das Mädchending. Deswegen konnten die Jungs das nicht angucken.
Naja, aber ja, genau, das war also gefährlich, gefährlicher als Harry Potter. Das Vampir.
Nein, das war einfach Romantik-Kitsch. Es war Ja, es war halt richtig harmlos, es war glatt geschliffen, es war der Hauch von Dramatik und Horror, aber wirklich in so geringer Dosis, dass es halt für die kleinen Mädels ertragbar war.
Ja, aber ich glaube
auch. Ganz viel Romantik und so.
Auch erst, als es so richtig in den Fokus gerückt ist. Und es war auf jeden Fall anders genug, um dich damit abzuspalten von den Harry Potter Sachen. Jo, Mareike, Spielmaschine ist fertig übrigens.
Ja, sorry.
Okay, wollen wir dann zum Film an sich übergehen?
Ganz, ganz, ganz kurz noch. Ich habe diesen Wizardhood-Film erwähnt.
Ja.
Spülmaschine ist fertig.
Ich gehe dann mal eben hin und mache mich mal auf.
Es gibt Leute, die als Boyhood, ne, ich erkläre es noch mal ganz kurz, Boyhood ist ein Film von Richard heißt er mit Vornamen, genau. Ja. Richard Linklater, den er über 12 Jahre gefilmt hat. Ganz, ganz absichtlich über 12 Jahre gefilmt, um eben das natürliche Erwachsenwerden seines jungen Schauspielers und dem gesamten Cast einzufangen und nicht mit Make-up arbeiten zu müssen, um Leute älter zu machen. Und hat dann diesen Film rausgebracht, Boyhood. Und dann teilweise gab es Artikel, in denen Leute gesagt haben, ey, ne, das gab's schon mal, hier, Harry Potter.
Das war sehr populär, auch als Meme zu der Zeit. Das wahre Boyhood gibt's schon, das sind 10 Filme Harry Potter.
Aber vielleicht können wir uns glücklich schätzen, dass Linklater nicht diesen Film gemacht hat, der, also es wäre interessant gewesen, aber vielleicht hätte er 19 Jahre gewartet, um die letzte Szene zu drehen. Und dann hätten wir 20 Jahre warten müssen.
Richard Linklater macht gerade einen Film andersrum. Es soll irgendwie so ein Gangster-Epos sein, was ich interessant finde für ihn, wo er jetzt quasi die Flashbacks filmt und dann in 10 beziehungsweise 20 Jahren die restlichen Szenen filmen will.
Wahnsinn, unfassbarer Typ, ey.
Was er ist. Wo auch die Schauspieler quasi einen Vertrag fürs Leben unterschrieben haben.
Wie mutig, ne? Mit Leuten zu, also du weißt ja nie, wer dann am Ende noch lebt.
Er hatte ja auch bei Boyhood, meine ich, eine Todesklausel, dass quasi Ethan Hawke die Regie übernimmt, wenn er stirbt während der Dreharbeiten.
Ach, Wahnsinn, krass. Okay.
Oder auch, wie sich der Ruf von den Schauspielern, Schauspielerinnen ändert.
Ja, die musst du gründlich wetten, dass du da nicht irgendwie so einen Kevin Spacey dabei hast, sonst ärgerst du dich in 10 Jahren.
Ich glaube aber, was mir schwer gefallen wäre wirklich gewesen, nach 12 Jahren zu sagen, so, it's a wrap, everybody, wir sind fertig. Weil im Grunde, er war ja auf so einem Record-Run, er hätte ja einfach noch 3 Jahre weitermachen können. Und dann wäre es 15 Jahre gewesen. Aber so, der Film ist echt super interessant und hat ein befriedigendes Ende.
Back to Potter, würde ich sagen.
Genau, denn da endet eine Reise des Erwachsenwerdens.
Oh Gott.
Überleitung.
Kenny macht immer die besten Überleitungen.
Ja, ich versuche es immer irgendwie organisch aufs Thema zu.
Ich träume übrigens davon, dass wir irgendwann ganz am Ende unserer Radcliffe-Hangers-Reise so eine Best-of-Folge machen. Und dann solche Sachen haben wie meine Lieblings-Videospiel-Anekdoten von Epi. Und dann blenden wir die so ein. Meine Lieblingsübergänge von Handy. Und dann blenden wir die so ein. Meine Lieblingswortwitze. Das würden wir
gerne machen.
Okay. Sorry. Aber jetzt habe ich wieder abgelenkt. Ja, gut.
Also die letzte Kategorie war jetzt etwas unrealistisch. Erwachsen werden. Harry muss sich mit dem Tod auseinandersetzen in der ersten Szene, weil sie ja Dobby beerdigt haben. Wobei, die allererste Szene, was bei diesem Film krass ist, es startet ja da, wo der letzte anfängt, sogar vor den ganzen Studio-Logos, war es bei meiner Version so, dass man die letzte Szene mit Voldemort aus dem 7. Teil nochmal gesehen hat, wo er den Elderstab nimmt. War das bei euren Versionen auch so?
Ja.
Ich dachte, das wäre das DVD-Menü oder sowas.
Ich habe auch erst gedacht,
dass das der Film ist.
Ja, es ist direkt schon der Film. Und kennt ihr irgendeinen anderen Film, der das gemacht hat, der vor den Studio-Logos anfängt?
Nee.
Mir fällt tatsächlich keiner ein. Was auch interessant ist. Also, wahrscheinlich hat der Film so viel Geld gemacht, dass die ganzen Produktionsfirmen damit okay, einverstanden waren.
Ich dachte aber auch so, was zeigen die mir jetzt einen Trailer, bevor es richtig losgeht oder was? Ich weiß auch, dass es mir damals im Kino so ging. Mhm. Ist es nicht, es wirkt komisch, weil man es nicht gewöhnt ist von den anderen Filmen.
Ja. Genau. Mhm. Weil sonst immer das Logo und diese Musik kommt und du in diese Welt so reingeführt wirst und das war so plötzlich.
Der ganze Film ist quasi so, als würde man nur die guten Stellen von einem Film nehmen. Also als würdest du quasi einen Film auf das absolut Wesentliche reduzieren, was sie ja machen können, weil alles, was sie irgendwie an Exposition und Aufbau brauchen, haben die ja schon. Und man startet quasi direkt da, wo ein anderer Film Tempo aufnehmen würde, irgendwie eine halbe Stunde nach Beginn. Aber direkt da geht's eigentlich los. Ist so mein Gefühl.
Weiß nicht, ja, ob gut, ich das. Erstmal ist er relativ langsam an dem Strandhaus, ne?
Ja, man hat die eine ruhige Szene und dann ist aber auch direkt die Gringotts heißt.
Ja, aber es ist ja schon eine Weile. Also ich fand vor allem die Shots am Anfang ganz schön entschleunigend. Wir werden ja bestimmt nochmal auch so ein bisschen auf David Yates und so zurückkommen.
Ja.
Und ich habe da schon so gedacht, irgendwie finde ich die streckenweise auch ganz schön langweilig. Also ich finde das Haus sehr interessant und so, aber das Gespräch mit vor allem Harry finde ich da, gut. Weiß nicht, sprechen wir später vielleicht nochmal drüber, ne?
Weiß nicht, wir können es ja auch direkt ansprechen. Du hast ja quasi wahrscheinlich erst mit diesem YouTube-Video, was uns von einem Zuhörer geschickt wurde, im Hinterkopf
geguckt, ja, ich oder? Musste da wirklich tatsächlich drüber. Genau, wir haben ein Video geschickt, das ist ein Video-Essay über die Regie von David Yates. Mhm. Ich fand das ganz schön übertrieben. Aber ich frage mich echt schon seit den letzten Filmen so ein bisschen, was mich an diesen Filmen so stört. Und das hatte ich vorher noch nie beim Gucken. Und seit wir das im Podcast geguckt haben, denke ich, irgendwas stört mich an diesen Filmen.
An welchen genau?
An den letzten vier Filmen.
Den also Halbblutprinzen mochtest du doch ganz gerne,
oder? Den Halbblutprinzen mochte ich gerne. Den würde ich da so ein bisschen rausnehmen. Mhm. Aber vor allem 5, 7 und 8. Mhm. Ja, und ich weiß immer nicht, ob man das so auf eine Person runterbrechen kann. Aber ich finde die so, ich finde Daniel Radcliffe da so hölzern. Ich finde die Kamera total so von der Szene so losgelöst, die fliegt immer in so ganz sanften Kamerakranfahrten irgendwie durch die Szene. Und das ist auch wieder so eine, ich finde, das geht gleich am Anfang schon los, dass ich denke, langweilig.
Vielleicht um das Video-Essay nochmal zu erklären, das heißt, was war das? How David Yates ruined the Harry Potter Franchise.
Ganz wichtig ist, da steht immerhin noch ein Kinder, also steht
ne? Es ist halt ein Clickbait-Titel, ne, muss man sagen.
Aber an der Stelle nochmal erstmal.
Furchtbar.
Erstmal vielen Dank an unseren Zuhörer Johnny, der uns das bei Facebook zugeschickt hat. Ich finde, es gibt immer so einen riesigen Wust an Video-Essays. Und es gibt unfassbar gute Video-Essays auf YouTube, auf Vimeo, auf anderen Seiten, 8 Hours. Ich gucke die auch wahnsinnig gerne. Aber ich habe mir zu Harry Potter nur recht ausgewählte angeguckt, einfach weil es so einen Schwall davon gibt und es ist so schwer, die guten zu finden. Und das war eins, was ich nicht gesehen hatte und ich fand es echt interessant. Da waren echt ein paar gute Punkte dabei, die wir jetzt nochmal sagen sollen.
In jedem Film gibt es ja ein Essay, wo jemand sagt, warum der und der Teil der Beste ist, warum der Schlechteste und so. Deswegen gucke ich mir die eigentlich gar nicht an.
Die meisten dieser Essays sind auch ziemlich furchtbar. Ich fand, das war recht überlegt formuliert. Also wir können ja mal, die Essenz des Videos ist quasi, David Yates blockt Szenen sehr undynamisch und Schauspieler bewegen sich nicht. Und als Gegenbeispiel wurde da vor allem auf Chris Columbus eingegangen, der das wohl deutlich besser machen soll, laut dem Video. Ich muss sagen, ich fand es ein sehr, abgesehen von Titeln, sehr gut gemachtes, sehr überlegt artikuliertes Video, aber ich war nicht mit der These einverstanden, muss ich sagen.
Ganz kurz, falls wir euch verloren haben, David Yates, Regisseur der letzten vier Harry Potter Teile und somit auch von diesem.
Ja.
Und das Blocking, was Henny angesprochen hat, das Blocking von Szenen, ganz genau, also wenn ihr jetzt an Bilder denkt von Harry Potter Charakteren, die rumstehen, sich nicht bewegen und von der Kamera eingefangen werden und einfach so der Moment, die Wirkung des Moments einfach wirken soll, dann ist es eine Szene, die höchstvermutlich David Yates gefilmt hat. Und die Regisseure vor ihm haben das häufig anders gelöst. Es ist natürlich aber auch so, in dem Video stellt er auch zwei Szenen gegenüber. Eine aus einem Yates-Teil und eine aus Kammer des Schreckens von Columbus. Mhm. Eine Szene, in der Harry mit Dumbledore redet. Und ich finde es auch ein bisschen schwer, diese Szenen zu vergleichen, weil sie ja schon... Klar, wir haben die gleichen Charaktere, wir haben den gleichen Ort, an dem sie spielen, aber sie wollen ja andere Sachen rüberbringen. Trotzdem finde ich aber diese These an sich, dass es ein bisschen stark sich ist, ein bisschen hölzern, weil die Charaktere sich wenig bewegen, zutreffend. Ich habe das bei den Yates-Filmen oft gehabt, dass ich dachte, irgendwie, ich mag die nicht ganz so gerne insgesamt wie die davor und ich kann gar nicht so genau sagen, warum. Ob es an den Stories liegt oder woran auch immer, aber das ist, glaube ich, doch auch tatsächlich ein Grund, der bei mir mit reinspielt, den ich bisher nicht artikulieren konnte.
Würde ja, aber sagen, tatsächlich, so. Also lass mich dem widersprechen. Ich finde ja tatsächlich David Yates den dynamischen Regisseur und Chris Columbus den sehr statischen Filmer. Und das Video hat mich nicht wirklich überzeugt, weil es nimmt zwei Columbus-Szenen. Gut, ich meine, hat mich vor allem nicht überzeugt, weil es die Worte Chris Columbus und Genie in einem Satz verwendet. Und diese Worte eigentlich nicht in den gleichen Satz gehören.
Hot Take!
Nein, komm, also David Yates ist im Großen und Ganzen und die Filme mit David Yates sind im Großen und Ganzen besser rezipiert zur heutigen Zeit als die von Chris Columbus. Chris Columbus hat wirklich so diesen Ruf, der schwache Regisseur im Quartett
ja,
zu sein.
Ja, Henny, du wolltest jetzt noch ein Argument
nennen. Stimmt.
Du hast mich ja unterbrochen.
Ja, das war jetzt ein Apopulum.
Ich fand die Beispiele, die er von Yates gewählt hat, nicht so so gut gewählt, weil zum Beispiel, er geht ja auch auf diese Szene aus dem siebten Teil ein, wo die acht Harrys da stehen.
Ja, das stimmt, da habe ich auch gedacht, das würde überhaupt nicht in sein Essay reinpassen, die Szene.
Genau, und er schneidet halt an der Stelle weg, wo sich die Kamera bewegt, weil gerade ja. Die Szene hat einen sehr subtilen und sehr gelungenen Zoom-In von der Kamera, die halt und hat es sehr, sehr stark geblockt mit acht Leute und Bewegungen, die aufeinander abgestimmt sind. Und das widerspricht eigentlich komplett der These, die er anhand dieser Szene auch aufstellt.
Aber das haben wir ja auch schon gesagt im letzten Podcast, wie sehr diese Szene heraussticht aus dem Rest des Filmes, ne?
Ich finde nicht, also wir können es ja auch an diesem Film festmachen, was mir zum Beispiel an den ersten Szenen gefallen hat vom Blocking her, wo Harry mit Griphook spricht und über den Plan in Gringotts einzuringen, wie Yates es quasi schafft, durch die Darstellung von Größe auch so darzustellen, wer gerade im Gespräch das Sagen hat, wer gerade in der Machtposition ist und wer nicht. Und wie er es zum Beispiel schafft, diesen sehr... Griphook wird ja gespielt von Warwick Davis, also von einem kleinwüchsigen Menschen. Wie stark er ihn da in den Mittelpunkt der Szene rückt und ganz nah an die Kamera. Und Harry ist im Hintergrund. Und daran siehst du schon, dass Griphook die Macht in dem Gespräch hat. Das sind auch alles Sachen, die dem widersprechen. Und ich fand insgesamt auch einen sehr dynamisch gefilmten Film.
Naja, also wenn die Gringotts überfallen haben und da von dem Rücken dieses Drachens abhüpfen und ins Wasser und dann da den Berg hoch, da ist unglaublich viel Bewegung drin, ne? Ich meine, die stehen da und ziehen sich um und die Kamera geht da rum und rum und rum. Also die, es gibt ja unglaublich viele verschiedene Einstellungen.
Das ist auch, meine ich, das erste Mal, dass so ein Longtake quasi wieder ist, seit dem dritten Teil.
Ja.
Ja, das ist aber auch was Yates sich vorher nicht wirklich so viel getraut hat. Ich kann mir schon vorstellen, dass Yates wirklich über den Kurs von Orden des Phönix, Halbblutprinz so ein bisschen Mut antrainiert hat, um solche Sachen auszuprobieren. Also ich finde auch, es ist der bestgefilmte seiner vier Teile. Jetzt habe ich meinen Punkt vergessen. Macht nichts.
Sorry.
Wobei aber auch schon im fünften Teil, ich meine, wir sind jetzt schon ein bisschen in der Betrachtung der ganzen Reihe, was wir eigentlich am Schluss machen wollten, aber auch schon im fünften Teil sind starke Yates-Momente, die diese krasse Kamerafahrt während der Unterrichtsstunde, wo die Welt auf den Kopf gedreht wird. Ich weiß gerade gar nicht mehr, welche Stunde das ist. Ich glaube, wer ist denn da nochmal Verteidigung gegen die dunkle Künste-Lehrer? Ist das Umbridge.
Umbridge.
Ja.
Wo die Welt
es gibt ein so eine Kammerfahrt. Oder am Ende im Ministerium, wo die sechs Leute da rein
reinlaufen. Ja, das muss man aber auch sagen, das hebt er ja in seinem Essay auch hervor. Ich finde auch weiterhin im fünften Teil, den mag ich überhaupt nicht, aber dieser Kampf zwischen Voldemort, also diese gesamte Ministeriums-Szene finde ich extrem gut. Die ist extrem gut. Ja. Aber da, das hebt er auch in dem Essay vor, da ist es eben komplett anders. Man hat Bewegung, man hat schnelle Schritte, Schnitte.
Wir sollten übrigens
Schritte auch. Das ist nicht nur da.
Wir sollten übrigens den Zuhörern und innen noch die Möglichkeit geben, das auch wirklich zu finden. Also es ist von dem YouTuber Art-Tective, How David Yates Kinda Ruined Harry Potter. Das guckt euch das wirklich gerne an. Ich finde, es ist wirklich ein Blick wert. Und Mareike, wir haben dich jetzt damit so ein bisschen überrascht. Du wusstest nichts davon.
Ja, ich wünschte, ich hätte es auch geguckt.
Ja, wir haben auch vorher gar nicht drüber geredet. Das hätten wir vielleicht auch mal machen sollen.
Alles gut. Ja. Also ich fand diesen Anfang an diesem Strand. Also ich habe irgendwann auch gedacht, okay, jetzt komm, get a move on, ne? Redet mal schneller. Aber ganz am Anfang, also fand ich das nochmal so die Ruhe vor dem Sturm. Die Szene mit Dumbledore ist ja mal wieder nachts. Also ich finde, Tag und Nacht spielen eine Mega-Rolle. Überhaupt, auch in dem ganzen Film und überhaupt in der ganzen Reihe. Und ich fand, das war nochmal so Entschleunigung. Also du bist quasi in diesen Film geworfen worden durch diese Szene mit Dumbledores Grab und Voldemort nimmt sich diesen Elderly Wand und dann kommen die Logos und die Musik und dann kommt dieser Strand und es ist einfach ruhig und da ist nichts Schlimmes, bis auf, okay, Dobby ist gestorben, das war furchtbar, aber das war nochmal so ein ganz ruhiger Einstieg und das hat mir echt gut gefallen, eigentlich. Bis auf dann die Szenen im Haus, wo ich dann dachte, okay, jetzt ist auch gut, jetzt machen wir ein bisschen flotter. Aber es war auch nochmal gut, um zum Beispiel Ollivander mit reinzubringen. Also man hat ja jetzt nochmal so eine Abschiedsrunde von allen in diesem Film und das finde ich auch nochmal ganz schön.
Ja, ist immer interessant, ne? Wenn nochmal der letzte Film das alles zusammenbringen muss. Das ist schon eine ganz schöne Herausforderung.
Ja.
Wobei ich sehr fokussiert finde in diesem Film. Wenn Figuren von früher auftauchen, das ist dann teilweise nur wenige Shots und es lenkt nicht von der Haupthandlung ab.
Das stimmt, es ergibt sich wirklich sehr fokussiert Mühe, einfach fast überall voll Closure, Full Circle zu gehen sozusagen. Das ist schon, es ist ein sehr, sehr befriedigendes Filmerlebnis auf jeden Fall.
Ja.
Ja. Nee, das meine ich gar nicht mit der Closure, aber das halt, es lenkt nicht von der Story ab. Es sind immer nur ganz kleine Momente, wenn du bekannte Gesichter siehst.
Das stimmt.
Und wenn dieser Film mal geremaked werden würde, bei der jetzigen Filmlandschaft, würde das so fokussiert wahrscheinlich nicht mehr sein. Da würde wahrscheinlich Slughorn noch eine eigene Szene kriegen und mit Ollivander, das wäre länger und es wäre mehr Grindelwald und
Also eine Sache vielleicht noch ganz kurz zu Yates. Ich würde sagen, danach sollten wir vielleicht auch anfangen.
Wir sind ja hier dabei.
Das stimmt. Und zwar, es gibt diese Szene in diesem Film ganz kurz vor Ende, in der Harry und Hagrid sich treffen und die beiden sich umarmen. Und diese Umarmung ist relativ flüchtig. Es kann sein, dass es ganz Absicht so war. Aber ich dachte mir, boah, da umarmen sich zwei Lieblingscharaktere dieser ganzen Reihe. Und der Kampf ist endlich gewonnen. Und diese Umarmung muss so viel Emotionen mit sich bringen. Aber Yates zeigt uns das nur ganz kurz und ganz, ganz flüchtig. Mhm. Und ich habe das Gefühl,
das ist das, was ich mag.
Ich habe das Gefühl, dass wir bei den anderen Regisseuren viel näher an unsere Charaktere rangelassen wurden. Also ich glaube, dass zum Beispiel gerade auch Cuaron, aber auch Columbus uns auch einfach noch näher an die Gesichter der Charaktere in solchen Momenten rangeführt hat. Und ich habe mich den Charakteren näher gefühlt in den ersten vier Teilen als in den letzten vier Teilen. Dazu kommt, dass ich, wenn ich an ikonische Harry Potter Shots denke, automatisch an Shots denke aus den ersten vier Teilen. Also die ersten drei Regisseure haben es wesentlich besser hinbekommen, ikonische Shots zu kreieren, die einfach mit großen Emotionen verbunden sind, die einem total im Gedächtnis bleiben. Klar kann es auch am Quellenmaterial liegen, dass es für die einfach einfacher war, sowas zu machen. Ich meine, Columbus hatte die Chance, den ersten Hogwarts-Shot zu machen zum Beispiel, der wahrscheinlich allen im Gedächtnis geblieben ist.
Den habe ich als Poster.
Ja, genau. Aber das wär's so ein bisschen. Also ich habe mich näher dran gefühlt an den Charakteren. Die anderen Regisseure haben in meiner Ansicht nach noch ikonischere Shots gemacht. Und dieses Popularitätsargument, was du gerade gebracht hattest, mit dem, aber die letzten Filme sind ja besser rezipiert, Naja, aber andererseits hattest du ja gerade die Rankings bei Rotten Tomatoes vorgelesen und unter den ersten dreien war ja 2 aus den ersten 4 Filmen. Also, na, ich bin da hin und her gerissen, muss ich sagen. Ich bin da eher auf der Seite, Yates hat einen guten Job gemacht, aber ich hätte wahnsinnig gerne auch noch das ein bisschen mutiger gesehen. Einen mutigeren
Regisseur. Ich hab mal ehrlich gefragt, weil das ist die ersten 4 Filme sind. Wie viel meinst du ist wirklich Appreciation und wie viel ist Nostalgie? Also ich meine, klar, Cuarón ist, muss man nicht drüber sprechen, der ist außer Konkurrenz bei dem.
Ja, Cuarón ist außer Konkurrenz, auf jeden Fall, 100%. Naja, ich mag ja den zweiten Teil zum Beispiel gar nicht so gerne, ne? Und das nehme ich jetzt einfach mal als Argument dafür, dass es keine Nostalgie ist, weil sonst würde ich ja den zweiten Teil immer noch über den grünen Klee loben.
Ich finde es aber auch ganz schwer zu vergleichen, sorry, Epi.
Mach weiter.
Okay, danke. Ja, weil ich finde, das fängt so als Märchen an. Also als ich da mit 11, 12 im Kino saß, habe ich gedacht, boah, was für eine coole Welt. Oh, da möchte ich auch leben und ich möchte auch zaubern können. Und das war so, aber trotzdem so weit weg. Und mit Teil 3 wurde das ja alles viel realistischer. Da hat auch die Kostümtante ganz tolle Sachen gemacht. Kostümtante, das ist auch wirklich ein gemeiner Bruch. Also die, ich weiß gerade nicht auf Deutsch. Auf jeden Fall, das wurde dann auf einmal viel realistischer, ne? Und es kam viel näher uns ran und es wurde irgendwie so schulisch auch, wie die da mit ihren Schuluniformen standen, aber nicht mehr so gebügelt und fein gesteckt, sondern so, okay, das Hemd ist auch mal über der Hose und die Krawatte hängt jetzt mal auf 7:30. Und das wurde immer realistischer. In Teil, warte mal, lass mal überlegen, 4? Hatten die in Teil 4 die Haare alle so lang?
Oh ja.
Da hatten alle in deiner Schule die Haare lang. Ich weiß nicht, das muss ein globaler oder europaweiter Trend gewesen sein. Ja. Wahrscheinlich sehen wir nach der Corona-Krise auch alle so aus. Und am Ende ging es dann wirklich so um Leben und Tod. Und ich weiß nicht, ob man wirklich sagen kann, okay, jetzt der letzte Film ist so und so gefilmt und Chris Columbus hat das so und so gemacht, weil das sind einfach ja ganz unterschiedliche Stories im Prinzip. Klar, es ist alles Harry Potter, aber wisst ihr, was ich meine? Das hat sich so entwickelt. Also die sind ja auch alle älter geworden und die Story ist mit ihnen dunkler geworden. Das ist,
ich meine, wir haben diese Columbus-Diskussion seit dem ersten Film.
Okay. Ja,
das zieht sich durch. Ich bin ja nicht, ich stelle das immer so da, als wäre ich alleine damit. Das ist ja eine weit verbreitete Meinung. Ich sage das auch nicht nur als, nicht nur als Autoritätsargument, aber Columbus wirkt ja auf viele Leute als antiquiert und ich meine, das ist der Mann, der Pixels gemacht hat.
Immer gut, noch ich mein,
David Yates ist der, das ist ein starkes Argument.
Also
David Yates ist der Mann, der fantastische Tierwesen danach gemacht hat, ja, aber
ja.
Weil ich wollte ja irgendwie noch irgendwas noch zu Mareike sagen, aber jetzt
jetzt sind wir wieder da, ne? Ich habe halt bei vielen Shots immer, ich meine, ich war auch vorgestellt durch dieses Video, ich habe bei vielen gedacht, ja, das hätte Columbus so nicht geschafft, oder wo wir bei Close-Ups reden, diesen Moment, wo sich Harry opfert und wie ruhig und wie sensibel und handwerklich gut das gemacht ist, das hätte Columbus nie geschafft.
Aber das wollte er ja auch nicht. Ne?
Nee, er hat gesagt,
ich mach die ersten 2 und ich und dann gehe ich.
Ne? Ursprünglich sollte er 7 machen. Ne?
Aber er wollte nicht mehr, er konnte nicht mehr. Und ich finde das vollkommen in Ordnung, denn ich finde, der hat in den ersten beiden so eine tolle magische Welt erschaffen durch seinen Stil. Also ich kann mir das nicht anders vorstellen. Ja, genau.
Ich glaube, Yates ist auch, was ich bei Yates immer richtig gut finde, sind die großen epischen Sachen. Also die, wo die Todesser anfangen, den Schild zu bombardieren zum Beispiel. Das sind einfach krasse Szenen, die ich mir von Columbus so nicht vorstellen könnte. Aber für mich war dieses Essay auch, ja, glaube ich, echt gut, um zu sagen, ja, das ist das, warum ich mich so fernfühle, weil ich finde, Yates hat so einen dokumentarischen Stil. Das ist ein sehr sauberer Blick von irgendwie bis entfernter Blick auf die Szene, der gut festhält, was da ist, aber Und ich glaube, was jetzt auch noch ein Hot-Take ist, ich glaube, was vor allem für mich die Szenen ruiniert, ist das Schauspiel von Daniel Radcliffe, was ich echt schrecklich
finde. Was?
Das ist wirklich ein Hot-Take. Da habe ich auch seit einigen Folgen mit zu kämpfen.
Ich könnte, glaube ich, mir vorstellen, dass die Szene von das Gespräch zwischen Ollivander und Harry zum Beispiel besser fände, wenn ich irgendwas in seinem Gesicht sehen würde. Aber da ist nichts. Und für mich sind in diesem Film die schlechtesten Radcliffe-Performance, seitdem wir den Podcast machen, sind in diesem Film.
Oh, Wahnsinn.
Aber da hatte er ja auch quasi dieses Alkoholproblem entwickelt, ne? Weil er dachte, oh mein Gott, das kommt hier jetzt alles gerade zum Ende. Was passiert dann? Und er sagt ja über sich selber, da gibt es Szenen, da ist nichts bei ihm. Da sieht, nee, das, guckt das, er sich das, an und da, ja.
Das sagt nichts. Er aber tatsächlich. Ja, wobei, stimmt, das hat er über alle gesagt. Die einzige Performance, die er wirklich nicht mag, ist tatsächlich der Halbblutprinz.
Die ich ja ganz gut fand.
Wo er halt nicht auch so gut fand. Ja, wo er sehr unfokussiert in einigen Szenen wirkt. Epi, lass uns die Schauspieldebatte einfach aufmachen. Was ist für dich ein guter Schauspieler?
Was ich noch sagen wollte,
way to go, Epi.
Also von, man kann sich natürlich nicht frei machen davon, wie man diese Filme erlebt hat. Das kann niemand. Niemand kann sagen, ich kann jetzt objektiv auf diese Filme gucken, die ich in meiner Kindheit irgendwie gesehen habe. Das geht einfach nicht.
Das muss ja auch nicht.
Ich stelle nur fest, dass ich die jedes Mal, also vor allem in diesem durch den Podcast nochmal ganz anders gesehen habe. Ich mochte 1 und 2 zum Beispiel überhaupt nicht früher, bevor wir die nochmal gesehen haben. Und dann, was ist ein guter Schauspieler?
Ja. Ja, das frage ich jetzt wirklich aus Interesse, weil ich versuche mich in deine Perspektive reinzufixen quasi seit My Boy Jack. Wann gefällt dir eine Performance?
Also, in der Szene zum Beispiel mit Ollivander. Also ich finde, ich sehe einfach in seinem Gesicht nicht diese Emotionen, die ich denke, die da sein müsste. Ich finde, vor allem Dan Radcliffe fehlen diese Kleinigkeiten, also er schafft es oft nicht, durch so Kleinigkeiten irgendwie Sachen zu zeigen. Interessant finde ich ja immer noch, dass ich ihn in komödiantischen Sachen wesentlich besser finde und dass er da irgendwie auch so ein bisschen gutes Timing hat. Aber in den dramatischen Sachen habe ich das Gefühl, er hat einen Gesichtsausdruck und das war's. Und er ist so so hölzern und das gefällt mir einfach nicht.
Muss ein Schauspieler mehr als einen Gesichtsausdruck haben?
Nee, muss er nicht unbedingt. Ich finde, ein Schauspieler muss etwas rüberbringen. So.
Twilight.
Da sind Kristen Stewart und Robert Pattinson, also ich habe ja nur den ersten gesehen, aber da drin sind die beiden tatsächlich gut, auch wenn alle Welt die natürlich gehasst haben.
Naja, nicht alle, sonst hätten die nicht Erfolg gehabt.
Was ist ein guter Schauspieler? Das ist wie, was ist ein guter Film? Mega die schwierige Frage. Ich finde, ein gutes Aussehen zum Beispiel kann auch zum Beispiel jemand, also ich kann mir jemanden gerne anschauen, nur weil er gut aussieht. Würde ich jetzt aber auch nicht unbedingt sagen, dass es ein guter Schauspieler dann ist. Ich glaube, dass du als Schauspieler eben die Emotionen der Figur gut transportieren müssen kannst. Und das kommt natürlich extrem zusammen mit der, wie es inszeniert ist, die Kamera, die anderen Leute, wie es beleuchtet ist und so weiter. Es gibt ja ein paar Schauspieler, die dafür auch einfach berühmt sind, dass sie einfach diesen einen Gesichtsausdruck haben, ne? Keine Ahnung, Bud Spencer oder so.
Es gibt ja das schöne Zitat über Clint Eastwood von Sergio Leone. Clint Eastwood hat zwei Gesichtsausdrücke, mit Hut und ohne.
Ja, genau. Ja, und er ist halt einfach der perfekte Westernheld, ne? Also, so kann man es auch nicht sagen. Es ist einfach schwierig, keine Ahnung.
Ich meine, du bist ja.
Ich habe nämlich ein Schauspiel-Hottake. Und wenn wir jetzt schon bei Daniel sind, wir können mal beim Radcliffe-Hangers-Podcast direkt mit Daniel einsteigen.
Oh ja.
Für mich hat was in diesem Film Klick gemacht, in seinem Schauspiel, über die letzten drei Filme quasi. Aha. Und zwar, als ich Alan Rickmans Szene gesehen habe, wo er von Voldemort getötet wird, wo er zunächst dahin kommt und er ganz langsam, du siehst nur sein Gesicht, ganz langsam realisiert und nur durch minimale Verschiebungen in seinem Gesicht merkst du, er realisiert, dass er jetzt gleich sterben wird. Und auch über den Rest des Films, er in seiner ganzen Rolle als Snape, Alan Rickman bewegt ja seine Gesichtsbestandteile immer nur millimeterweise.
Ja, der aber ist genial.
Drückt ja unendlich viel damit aus. Und mein großes Hot-Take wäre jetzt, dass vielleicht die größte Schauspieleinfluss auf Daniel Radcliffe tatsächlich Alan Rickman war. Weil Daniel Radcliffe ist auch ein sehr minimalistischer Schauspieler, der, ich meine, in seiner berühmtesten Rolle hier nach, in Swiss Army Man, kaum sein Gesicht bewegt. Und in den beiden Deathly Hallows und in My Boy Jack auch wirklich sehr, nur sehr minimal mit seinem Gesicht arbeitet und nicht viel Bewegung macht und quasi auch immer nur das Minimum macht, um die Emotionen rüberzubringen, die er bräuchte. Und ich glaube, das ist, weil er sich an Alan Rickman orientiert. Und es ist tatsächlich das, was ich an ihm als Schauspieler mag. Also das für mich ist das tatsächlich eine große Qualität. Und es ist nicht immer das gleiche. Er bewegt auch immer minimal in diesem Film sein Gesicht. Sein Gesicht, wenn er, nachdem er den Snape-Flashback gesehen hat, ist ein ganz anderes als am Anfang. Auch obwohl es nicht so eine die große Oscar-Gesichtsverzerrung ist. Also nicht dieses möglichst viel Schauspiel, dass man alles sieht, sondern mit minimalen Mitteln erreicht er das, was er oder er setzt minimale Mittel um die Emotionen rüberzubringen, die er rüberbringen soll.
Ja.
Ich glaube, du bist als Schauspieler auch unfassbar stark dem Regisseur, dem ganzen Team, dem Schnitt ausgeliefert. Ne? Also du musst ja hoffen, dass das, was du machst als Schauspieler, irgendwie mit dem zusammen funktioniert, was das der Rest des Teams sozusagen macht. Mhm. Ja, und es kann sein, dass vielleicht die Performances von ihm in den früheren Harry Potter Filmen nicht ganz so hölzern rüberkamen, weil es auch einfach noch andere Regisseure waren. Das könnte ich mir ganz gut vorstellen. Aber ich stimme dir zu, Henny, dass also mir gefällt auch diese Stiffness irgendwie ganz, ganz gut bei ihm. Und das ist ja auch tatsächlich eine Qualität, wegen der er ja auch engagiert wurde für die Filme. Ne? Und ich meine, es spricht ja auch Bände, dass ganz schnell von Overacting die Rede ist, wenn Schauspieler wie Nicolas Cage oder so mal ein bisschen mehr ausprobieren und eine Emotion zu groß spielen. Es wirkt einfach komisch, weil du solche Sachen beim Filmegucken nicht gewohnt bist. Wenn jemand früher in der Schule gesagt hat, ey, kannst du eigentlich Schauspielern, dann hat man immer gedacht, ja, es geht darum, ob man auf Knopfdruck weinen kann, ob man irgendwie sich traut, rumzuschreien, die Arme über den Kopf zusammenzuwerfen und so weiter. Aber wenn man mal weiter drüber nachdenkt, dann ist ja das ja nicht das, was Schauspielern ausmacht. Sondern ich würde auch sagen, Schauspielerei drückt sich dadurch aus, dass du mit wenig viel ausdrückst, sozusagen. Übrigens, ganz schön, ich habe ja gerade darüber gesprochen, dass er ja auch wegen dieser Stiffness engagiert wurde. In diesem Radio-Interview, über das wir vorige Woche geredet haben, da hat er nochmal eine kleine Anekdote erzählt zum Casting bei David Copperfield oder Harry Potter. Ich bin mir leider nicht mehr ganz sicher. Da hat er nämlich erzählt, dass er damals als Kind diese Eigenheit hatte, dass sein eines Auge immer von selbst aus geblinzelt hat, wenn er sehr müde war. Und er war sehr müde, als er zu diesem Casting kam. Und dann kam er in den Raum rein und sein Auge hat geblinzelt, weil er müde war. Und der Regisseur hat sich gedacht, oh, who's this confident kid? Und das war wohl mit
ihn angezwinkert,
genau. Und das war wohl mit ausschlaggebend dafür, dass sie ihn halt genommen haben. Fand ich noch sehr lustig in dem Zusammenhang.
Ja, okay. Hot Takes
registriert.
Ich finde auch zum Beispiel in Kill Your Darlings ist es auch tatsächlich so, dass er wirklich mit sehr wenig arbeitet und es hat mich sehr, sehr begeistert. Also,
den müssen wir erst noch gucken.
Den müssen wir noch
also, gucken. Also, ich finde halt eben, ja, bei Snape ist es sofort, dass ich so denke, boah, bei dem siehst du das sofort. Ich weiß noch im sechsten Teil, wo er in das Haus der Malfoys reinkommt und er hat diese entschlossene Miene, da geht er rein und er blickt dann die Frau, die über dem Tisch schwebt und du siehst ganz kurz, siehst du so ein ganz wenig Entsetzen in seinem Gesicht, bis er dann wieder sofort, und es ist ja nicht so, also ist ja die Frage, ne? Sehe ich es einfach nicht bei Daniel Radcliffe, weil ich das nicht checke oder sowas, keine Ahnung.
Warte mal, Epi, wie groß ist dein Fernseher?
Ja, deswegen ist mein Fernseher zu klein vielleicht. Kann ich das vielleicht nicht wahrnehmen?
Ich weiß nicht, hast du es im Kino auch gedacht damals, um es jetzt vielleicht wirklich mal zu fragen?
Kann ich ehrlich gesagt nicht mehr dran erinnern. Also ich weiß gar nicht mehr, ob ich den im Kino gesehen
habe. Aber
das, also,
das Interessante finde ich ist ja auch, es muss ja halt auch einfach passen, ne? Und bei Snape passt es ja so sehr, weil er ja über 99% der Reihe seine wahren Emotionen nicht zeigen durfte im Schauspiel. Und weil er ja der abgeschlossene Typ sein musste, für den es lebensgefährlich wäre, zu zeigen, was er wirklich denkt. Deswegen musste er ja minimal sein in seinen Regungen. Er musste sich dazu zwingen, keine Emotionen zu zeigen. Und deswegen passt ja auch das Schauspiel von Alan Rickman so gut dazu. Aber die Frage ist jetzt natürlich, ob das Schauspiel, was Daniel Radcliffe hier abliefert, auch genau das ist, was zum Charakter passt.
Ich weiß es nicht. Also ich meine, klar, das würde auch gut passen, weil auf seinen Schultern liegen ja zumindest in den letzten Filmen auch extrem viel und er muss extrem viel durchmachen, wo er genau weiß, dass er das alleine machen muss. Das ist klar, die anderen wollen ihn unterstützen, aber können es halt nicht. Das passt auch schon gut, finde ich. Aber es gibt so Szenen, zum Beispiel, als er das erste Mal Ginny wieder sieht. Ich weiß nicht, ob ihr euch dran erinnert. Die fand ich so, hey Harry, und er guckt, macht gar keinen Ausdruck und dann geht's weiter.
Das ging mir auch so. Weißt du,
Bei der Szene würde ich dir auch zustimmen.
und die Ginny-Szenen waren alle irgendwie auch interessant. Ne? Also der Kuss mit Ginny im Schloss, der war auch total
emotionslos. Ich glaube, es soll auch, also ich vermute jetzt einfach mal, dass es auch teilweise Absicht ist von der ganzen Produktion, um halt einfach auch zu zeigen, dass er erwachsener geworden ist, dass er deeper geworden ist irgendwie, dass er kann nicht mehr der unbeschwerte Junge von damals sein, weil auch einfach so viel auf ihm lastet natürlich. Aber teilweise geht es mir auch so, dass ich mir einfach wünsche, dass da jetzt noch mehr Emotionen rausbrechen. Das habe ich auch bei der Umarmung mit Hagrid gedacht. Für mich ist die Umarmung mit Hagrid irgendwie auch noch wichtiger als der Kuss mit Ginny.
Also ich finde, im Hogwarts-Teil ist er immer sehr hyperfokussiert. Also er ist immer sehr zielorientiert in dem Teil. Er ist nicht wirklich emotional, das stimmt schon.
Er ist ein bisschen wie der Cristiano Ronaldo des Films. Ronaldo guckt auch immer so fokussiert. Aber wenn er ein Tor schießt, dann freut er sich halt auch. Ne? Dann jubelt er halt auch.
Ich glaube, er ist auch einfach überwältigt, ne? Schließlich, er muss sterben. Das ist ja jetzt nicht so toll für ihn.
Gut, aber das erfährt er erst am Ende.
Ja, aber ich fand auch so, wenn man jetzt weiß, dass er da diese Probleme hatte mit dem Alkohol, guckt man dann nochmal ganz anders drauf und denkt sich, oh ja, in der Szene könnte das gewesen sein und in der Szene könnte das gewesen sein und oh oh.
Meine These dazu ist ja, dass im 7. und 8. das passt, weil er da so einen düsteren Charakter spielt. Im 6. ist es ja so, also die Momente, wo ich gedacht habe, ich habe den Alkoholismus gesehen, waren bei mir tatsächlich im 6., weil er da in einigen Takes, nicht in ganzen Szenen, so immer so am Anfang, in der Mitte der Szene ist immer so ein komisches Take dann drin, wo er halt unsicher wirkt. Und das ist was ich von ihm nicht kenne. Und ich finde auch im 7. und 8, er wirkt nie unsicher. Er wirkt immer, als würde das, was er gerade machen wollte, das ist eine bewusste Entscheidung. Das ist so, wie er es gerade machen möchte. Es ist gerade nicht, dass er nicht weiß, was er tun soll.
Was ich mich gerade frage, ist, inwiefern sich einfach das ganze Produktionsteam dessen auch bewusst war und dann vielleicht auch teilweise nicht noch mal gesagt hat, komm, wir machen noch einen Take.
Hat er nicht
wir fordern es noch mal anders.
Ja, am Set nicht. Er hat gesagt, wenn, also dann war er quasi noch betrunken. Aber er hat nicht am Set getrunken, hat er gesagt.
Genau. Ich glaube nicht, dass sie weniger Takes mit ihm gemacht haben. Also wenn, hätte ich noch keine Quelle dazu gefunden, die das in irgendeiner Weise bestätigt. Weil ich glaube, sowas würde rauskommen. Ich meine, es gibt das eine Mal, wo er sagt, dass er Angst hat, dass er zu sehr von Yes-Man umgeben ist. Aber das bezieht sich eher darauf, als ganz junger Schauspieler, wo die Leute mit dir als Kind so reden, so, ja, das hast du gut gemacht, Daniel. Und jetzt hol das Buch so aus dem Regal.
Ja. Okay, wollen wir weitermachen?
Okay.
Ja, wir sind jetzt schon so lange, dass wir eigentlich nicht den ganzen Plot zusammenfassen können.
Du hast ja gesagt, 4 Teile hat der Film, ne?
Ja.
Wollt ihr zum Heist-Teil noch was sagen? Wie sie da in Bellatrix Verlies unterwegs sind und fliehen?
Ich fand den besser als die anderen Heist-Teile, weil es diesmal wirklich so ist, dass sie keinen Plan haben. Sondern einfach, wir gehen da rein und gucken, was passiert. Und beim 7. ist es ja so, dass du hast immer das Gefühl, sie haben keinen Plan, aber sie haben einen. Und hier ist es ja einfach wirklich, wir gehen dahin und improvisieren. Das mochte ich ganz gerne.
Ich wollte einmal euch fragen, was bedeutet es für euch, dass Gringotts zerstört wird? Also, weil es hätte ja nicht sein müssen. Joanne K. Rowling hätte es ja durchaus auch so schreiben können, dass Gringotts noch intakt ist, nachdem sie da rausfliehen. Aber was bedeutet es für euch, dass diese Institution dieser Zaubererwelt kaputt gegangen ist? Hat es für euch irgendeine bestimmte Bedeutung?
Die typische Filmanalyse machen?
Gerne.
Es ist die Zerschlagung des Kapitalismus.
Ja, aber... Tja, aber dann habe ich mich auch gefragt, warum? Also warum muss da der Kapitalismus... Ich habe einfach vermutet, dass es was Größeres bedeutet, auf das ich einfach nicht komme.
Deswegen meinst du, weil die... Also es wirkt fast so, als würden die persönlich bestraft, die Goblins, ne?
Ja, oder wird verbrannt, ne? Oder irgendwie, vielleicht ist es doch einfach eine erste große Andeutung, mehr als eine Andeutung, dass einfach die bisher herrschenden Strukturen einfach nie mehr so sein werden wie vorher, nach dem Ende dieses Films.
Ich fand es interessant, dass man weiß ja auch, dass einer der Weasleys für die Bank arbeitet und dass man die Bank eigentlich immer so als, naja, irgendwie was Cooles so gesehen hat. Und jetzt merkt man, oh, für ihre Geschäftspraktiken quasi quälen sie auch Tiere und so. Und als wird denen das dann halt nachher um die Ohren fliegen.
Mm. Das ist ja was, okay, was Rowling durchaus öfter in der Reihe macht, dass quasi in dieser, was du am Anfang so als Traum und Fantasiewelt das tolle Hogwarts kennenlernst, dass da durchaus auch Unterdrückung geschieht in dieser Gesellschaft. Und zum Beispiel bei den Hauselfen in Hogwarts, die ja aus den Filmen komplett rausgestrichen wurden, aber im vierten Buch geht es um großen Teilen darum, dass auch in Hogwarts Sklaven quasi das Essen der Schüler zubereiten.
Ja. Eine Sache vielleicht noch zum Heist-Teil des Films. Ich finde es extrem cool, die Stelle, als Helena Bonham Carter das erste Mal Hermine spielen muss, als Helena Bonham Carter, wie sie da den Kopf hängen lässt und dann sich runterguckt. Ich finde das wahnsinnig gut gespielt, weil ich mich auch nach all den Jahren noch frage, Moment mal, ist es jetzt Emma Watson, die sich selber spielt? Oder ist es wirklich Helena Bonham Carter? Sie wirkt so anders. Sie spannt ihren Körper auf eine ganz andere Art und Weise an und wirkt einfach direkt wie ein ganz anderer Mensch. Das ist Wahnsinn.
Ist das eine gute Schauspielerin?
Ist das die beste Vielsafttrank-Performance vielleicht sogar?
Ich finde generell diese Vielsafttrank-Sachen, ne? Am Anfang, früher dachte ich immer, oh Gott, Vielsafttrank schon wieder irgendwie. Und jetzt mittlerweile denke ich immer, das ist eine total spannende Sache.
Ja. Und also Helena Bonham Carter hat wirklich perfekt so diese kleinen Bewegungen von Emma Watson drauf. Das ist schon krass. Also ich muss auch immer in jeder Szene fast zweimal gucken, Moment, welcher von den beiden ist das jetzt?
Mhm. Ja.
Ich fand die Szene auch unglaublich komödiantisch eigentlich. Ich meine, klar, die endet ziemlich tragisch oder so, aber ich fand trotzdem, man hat lachend im Kinosaal gesessen, als Helena Bonham Carter auf ihren Schuhen da so hingewackelt ist und Ron unsicher hinterher. Ich fand es richtig erleichternd, dass auch mal sowas vorkam in dem Film. Und ich meine, klar, it escalates quickly danach und wird ziemlich schnell ziemlich lebensbedrohlich. Aber davor, das fand ich schon richtig gut.
Okidok. Sollen wir zum nächsten Teil kommen, zum Hauptteil, den Kampf um Hogwarts?
Oh ja, gerne.
Für mich ist das so ein Kriegsfilm, und zwar die beste Art von Kriegsfilm, so ein Man-on-a-Mission-Film. Du hast die große Schlacht, aber die kriegst du nur am Rande mit, weil es um eine Geschichte geht, die da zwischendurch passiert. Und das finde ich immer deutlich emotional ansprechender, als wenn man nur große Schlachtszenen sieht, sondern man ist an den Figuren dran, man ist viel näher an den Emotionen dran. Und es ist ja auch einfach irgendwie eine coole, aussichtslose Mission, dieses Artefakt zu finden, wo man nicht weiß, wie es aussieht, während quasi um einen rum eine Schlacht tobt.
Das finde ich sehr schön formuliert. Das ist so eine cool, aussichtslose Situation. Ja. Aber ich stimme dir komplett zu. Ja, ich bin eigentlich, das habe ich ja, glaube ich, im Podcast schon mal gesagt, ich bin eigentlich so ein Typ, ich mag Action-Szenen nicht so gerne, so große Schlachten oder sowas, das ist überhaupt nicht meins, außer bei Herr der Ringe. Aber bei Herr der Ringe ist es halt auch einfach immer im Charakter begründet und du schneidest immer zurück zum Charakter und zeigst, wie er oder sie sich fühlen, wie aussichtslos die Lage ist oder wie erfolgreich sie gerade zu sein scheint. Und ich glaube, hier ist es ähnlich, ja, weil es einfach immer zurückgeht zu dieser einen Mission, die so wichtig ist.
Es ist ja auch visuell sehr an Herr der Ringe angelehnt mit den ganzen Zaubersprüchen, die auf Hogwarts niederprasseln. Und also vor allem an den dritten Herr der Ringe. Machen ja auch kaum Filme so Schlachtszenen so gut wie die drei Herr der Ringe-Filme. Das ist ja auch eine große Besonderheit. Moderne Blockbuster versuchen das immer nachzuahmen, aber die verwechseln einfach immer Größe mit Impact, mit wie dich das emotional anspricht.
Ja, ich fand die Szenen in Herr der Ringe auch immer total krass. Also ich wollte schon immer so ein T-Shirt haben, wo drauf steht I survived Helm's Klamm. Also Dieb.
Und ja, es sind auch einfach, ich meine, wir haben es auch schon ein paar Mal gesagt, das CGI ist auch echt gut gealtert.
Das stimmt, ja. Ich finde immer das CGI ein bisschen quirky in den Szenen, in denen, ach, zum Beispiel hier die Szene, in der Harry und Voldemort sich da von dem Turm stoßen und dann halt so durch die Lüfte schweben und ihre Gesichter so verschmelzen. Das ist immer was mir in diesen Filmen nicht ganz so gut gefällt. Irgendwie ist irgendwas daran fühlt sich für mich komisch an. Aber ansonsten CGI. Ja. Ja. Ja.
Es ist halt krass, was da alles möglich ist. Ne? Wenn man, wie viel da im Greenscreen ist, allein die Szene im See, wo sie vom Drachen runterspringen, ist ja auch alles im Studio gedreht und im Hintergrund alles. Mhm. Der Drache sieht übrigens auch wunderbar aus.
Wenn ich beim Drachen will, da gerade nochmal einhaken können. Ich finde immer cool, wie sie da Höhen schnell gut darstellen können. Also auch in der Heißsequenz, wo sie aus diesem Wagen fallen, wie du nur für eine Sekunde quasi siehst, wie sie fallen und dann aus ganz weit weg und direkt diese Höhe siehst, wie gefährlich das ist und wie schnell und visuell klar das ist. Und ja, das ist in der Schlachtszene auch eigentlich immer. Es ist immer klar, woher die Gegner kommen. Es ist klar, aus welcher Richtung sie ins Schloss kommen. Es gibt natürlich diesen coolen Subplot mit Neville, der da die Brücke hochjagt.
Oh ja. Oh ja.
Also ich finde gerade bei den Schlossszenen oft, dass ich mich frage, wie ist Harry jetzt dahin gekommen? Warum ist er jetzt da? Warum ist es nebelig? Also ich finde, da passen viele Sachen nicht zusammen. Im Groben und Ganzen würde ich zustimmen auf jeden Fall, dass, wie sagt man nochmal hier, wenn die, also dass man genau weiß, wo man ist.
Die Geografie.
Geografie der Szenen.
Schwieriges Fremdwort.
Ich finde, David Yates, das macht er halt richtig gut. Ne? Er ist halt handwerklich richtig solide, auf jeden Fall. Ja. Außer wenn Harry halt plötzlich aus der unten bei der großen Halle ist und plötzlich im Glockenturm. Das macht halt keinen Sinn.
Wieso macht das keinen Sinn, Epi?
Ja, warum ist er denn plötzlich da? Wie kann er denn so schnell da hinkommen?
Bist du jetzt jemand, der sagt, Plothole?
Ja,
wie ist er da hingekommen?
Macht keinen Sinn. Ja, so klingt es gerade.
Ja, also es macht ja auch keinen Sinn. Schlecht.
Aber es dauert doch die ganze Nacht, Mensch.
True. Es stört dich, dass er in einer Szene an einem Ort ist und dann schneidet er und er ist an einem anderen Ort. Ist das Problem?
Ja, es macht keinen Sinn. Also passiert ja erst später. Das ist ja dieses, nachdem Harry quasi wieder aufersteht, rennen ja alle rein. Schnitt, er ist alleine. Schauen wir erstmal komisch. Es ist total nebelig oder dunstig irgendwie. Fragt man sich auch, wie das passieren kann. Dann rennt er, plötzlich ist er im Glockenturm oben. Da springt es halt total. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Der Rest, ja, stimme ich zu. Man weiß immer ziemlich gut, wo man gerade ist und was gerade passiert. Das ist auch bei so einer unübersichtlichen Szene schon echt eine Leistung.
Es springt halt auch immer in diesen Vorhof, den man dann auch im Laufe der Schlacht immer kaputter ist.
Ja, das ist auch super.
Finde ich einen sehr coolen Ankerpunkt.
Ja, ne? Man merkt, es geht immer weiter. Ne? Irgendwo ist immer jemand am Kämpfen.
Ja, das ist irgendwie so der Maßstab daran, wie kaputt alles gerade ist, wie weit fortgeschritten die Bösen sind und so weiter. Ich finde es einfach so schön, mit euch diesen Podcast zu machen, weil man auch einfach die unterschiedlichen Sehgewohnheiten so herausstechen sieht. Also in der Szene, die du gerade meintest, Epi, in der Harry dann in die Halle tritt und auf einmal ist da keiner mehr, mir ging es beim Gucken so, dass ich dachte, hä, warte, waren da nicht gerade noch Leute? Aber dann geht es ja auch einfach um dieses Suspension of Disbelief und es hat mir irgendwie, es war okay für mich. Das hat mich dann nicht weitergestellt. Das war so ein kurzer Moment so,
okay. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, welche Szene ihr meint.
Es ist, nicht, dass wir jetzt wieder gleichzeitig das rauskramen und gucken.
Nee, also meinst du die große Halle, wo das Krankenlager ist, oder?
Nee, das ist, nachdem Harry wieder aufersteht, rennt er los und er rennt da lang. Voldemort zerstört noch Teile vom Innenhof und er kommt dann so Ron und Hermine an und die sagen, okay, wir müssen jetzt das und das machen. Dann rennt er rein, wo alle anderen auch gerade reingelaufen sind, Schnitt und da ist niemand mehr plötzlich.
Ja.
Und dann ist es so nebelig und Voldemort disappariert und taucht immer auf und das ist dieser Kampf zwischen Voldemort, Harry und der Schlange.
Ja, okay, dann weiß ich jetzt, wo du bist. Ja, okay.
Ja, ist einfach nicht flüssig. Also es funktioniert so von der Erzählart her irgendwie, aber das ist so, dass man dann denkt, das Skript hat hier halt so gesagt, wir brauchen die drei alleine. Okay.
Schöne Erzählung. Aber das heißt ja nicht, dass es nicht flüssig ist. Also ich finde, es ist sehr flüssig. Gerade dieser Endkampf, den es ja im Buch auch nicht gibt, der finde ich sehr, sehr dynamisch, wie schnell sich das bewegt und wie es durch Teile des Schlosses geht. Also flüssig würde ich es auf jeden Fall bezeichnen. Es ist halt auf die Dramatik fokussiert, aber das ist ja auch okay.
Ja, ich finde es nicht flüssig, weil ich da beim Schnitt irritiert bin. Das ist eine der wenigen Stellen, wo ich den Schnitt sehr gesehen habe und mich gefragt habe, warum ist er jetzt da? Und das reißt mich dann natürlich raus. Deswegen finde ich das nicht flüssig.
Ich finde es so spannend, weil ich mich frage, wie vielen Leuten es so geht. Also ich stelle mir gerade vor, wie wäre das gewesen, Epi, wenn du in so einem Test-Screening gesessen hättest und dann hätten die Warner Brothers Leute die Bögen so eingesammelt und bei dir hätte drauf gestanden, das war nicht flüssig für mich, irgendwie das ging zu schnell und warum ist da jetzt Dunst und warum sind die auf einmal alleine und so. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, die Warner Brothers Leute haben diese Notiz von dir in der Hand und ich frage ich mich, denken die sich dann so, naja, damit können wir leben. Oder würden die sagen, okay, da müssen wir noch dran arbeiten, dass das noch glaubhafter ist. Also das finde ich spannend.
Also ich finde es nicht schlimm, wenn ein Film bei Geografie schummelt, solange es halt dramaturgisch sinnvoll ist, solange es halt für das Drama ist.
Berühmtes Beispiel ist ja. Das geht's ja nicht.
Ja, mich hat es ja nicht rausgerissen.
Ja, okay. Also müsst du einen anderen Film gucken als ich. Was ist das berühmte Beispiel? Das wollte ich noch hören.
Jurassic Park cheatet total mit seiner Geografie, wie die Figuren stehen, wie die, da kann ich immer auch so, da gibt es einen Film-Critical-Essay drüber, kann ich dir mal schicken. Und du merkst es einfach nicht, weil es ist Filmmagie. Es ist völlig egal, ob es Sinn macht, natürlich sehr hohe Maßlatte. Ich möchte jetzt auch David Yates nicht auf eine Stufe mit Steven Spielberg stellen.
Aber
das können die wenigsten Sterblichen. Aber also für mich so Cheatereien mit Geografie finde ich vertretbar.
Ja, ich finde das total in Ordnung. Aber das muss dann halt auch entweder so versteckt sein oder so, dass
dann hatte ich dich nur eben falsch verstanden. Es klang halt so ein bisschen, als wärst du einer dieser Leute, die sagen, ich muss jetzt genau wissen, wie er von Raum A in Raum B gekommen ist. Ich muss das sehen, ich muss jede Bewegung des Charakters während dieser Schlacht sehen, sonst verstehe ich nicht, wie er da hinkommt.
Also, das ist es ja nicht. Ja. Aber, also, ich habe das neulich in dem Cold Mirror Podcast gesehen. Da, das ist richtig geil halt. Sie zeigt dann, dass am Anfang des ersten Filmes gehen sie in den Gryffindor-Gemeinschaftsraum und sie gehen an den, und sie kann das eben an den Porträts, kann sie zeigen, dass derselbe Eingang ist, in den sie später reingehen und das ist der verbotene Korridor. Und das ist dann ja auch offensichtlich falsch, aber wen interessiert sowas? Das ist wirklich völlig egal.
Ja.
Aber wenn aus einem sechsschüssigen Revolver 8 Schüsse kommen, das stört mich schon, muss ich sagen.
Ach Gott.
Ich finde es vernachlässigbar, klar, natürlich, für die Dramaturgie. Aber ich liebe das, wenn auf sowas auch geachtet wird, dass es passt.
Du musst immer diese Einordnung sagen, sonst klingt das so krass, wenn du immer dieses erste Statement raushaust.
Aber will ich doch jetzt, ich weiß, ich vergesse das. Aber habe ich doch jetzt gesagt, oder?
Ja, ich habe das halt ganz oft bei dir, dass du sowas sagst und dann bin ich so, wow, wie kann er das sagen? Und dann im Laufe des Gesprächs sagst du so eine Einordnung. Nein, stimmt, hast recht, Epi, wir sehen das genau gleich.
Ich liebe halt Details in Filmen. Ich liebe das, wenn Sachen auch logisch aufeinander aufbauen. Ich liebe es auch, wenn eine Welt konstruiert wird und dann hält man sich auch an diese Regeln. Weil das, weiß nicht, das macht für mich auch das Fansein wesentlich interessanter eigentlich. Also.
Ja. Was sind, ich meine, wir können nicht jeden Moment dieser Schlacht erfassen, aber was sind eure Lieblingsmomente während der Schlacht?
Also ganz klar, wo Voldemort sagt, los geht's und die den Schild bombardieren, heftig finde ich. Die Szene ist extrem gut. Auch die diese Kamerafahrten, da sind diese wie mit so einem Kran wird das ja gefilmt wieder. Also die finde ich extrem gut.
Meinst du die im Turm mit Lupin und Shackleman oder wie auch immer er heißt?
Kingsley Shacklebolt.
Shackleman.
Nee, ich meine die draußen, wo man Voldemorts Armee sieht und das Schloss und Voldemort den Befehl zum Angriff gibt. Die Szene finde ich ziemlich gut. Ich finde immer diese epischen Sachen kriegt er jetzt echt ziemlich gut hin. Also wo der Schild, wo Voldemort den Schild zerstört, auch extrem geile Szene. Wo dann diese Flammen runterfallen und diese Werwölfe angreifen und so. Also,
ja. Das ist auch einer meiner, wo Neville vor dieser Armee steht und sie erst.
Ja, die finde ich ja albern, die Szene. Triez. Da bin ich hier wieder raus.
Ah, nee, die finde ich großartig. Und dann kommt die Armee da an und dann hast du aber während des Laufens noch dieses Switchen der Machtposition, wenn die Brücke einbricht. Und dann Neville entkommt ganz knapp und ich mag auch immer diese Momente, dieses Ausharren, was Yates da macht, dass er halt dann so einen Moment der Ruhe da reinbringt und so einen Moment die Spannung hält und du weißt nicht, hat der Neville das jetzt geschafft? Natürlich weißt du rational, er hat es geschafft, aber er hält so lange drauf, dass du kleinen Zweifel kriegst, dass er vielleicht doch abgestürzt ist. Und dann zieht er sich in dieser langen Einstellung erst wieder aus dem Loch hoch.
Ach so, eine meiner Lieblingsszenen ist natürlich die, wo McGonagall die Ritter heraufbeschwört, ne? Im gesamten Harry Potter und der gesamten Serie ist das so eine schöne Szene, die bei der Figur eben ihre Kraft, ihre Macht, ne? Auch die ihrer Position und gleichzeitig halt auch dieses niedliche, verspielte irgendwie, ne? Das bringt auch Maggie Smith unglaublich gut rüber, finde ich.
Ja. Ich finde das auch so episch, wie die beiden da stehen, ne? Molly Weasley und sie. Und dann macht sie diesen Spell und man denkt so, wow, es fängt jetzt an. Und dann sagt sie, I've always wanted to use this spell. Ja. Das war auch so ein Moment im Kino, wo wir alle nochmal so herzlich gelacht haben. Ja. Und man wusste genau, okay, jetzt kommt lange nichts zum Lachen. und das fand ich auch richtig, richtig klasse. Und dann auf einmal diese Armee da dran vorbei, durch den Innenhof, die Brücke lang. Boah, das fand ich auch schon echt cool. Und auch als dann alle Lehrer im Prinzip anfangen und dieses Schutzschild aufbauen, ich finde, das sieht von außen aus wie so eine eigene Welt. Mhm. So eine Weltkugel, die dann von den anderen angegriffen wird.
Es sind auch so viele Crowd-Pleasing-Moments so hintereinander. Ne? Du hast diese krasse Sache mit Neville, wo er mal halt ne, den Coolen spielen kann und die Leute erledigen kann. Dann hast du diesen McGonagall-Moment. Dann hast du den ersten Kuss von Ron und Hermine in der Kammer des Schreckens. Das ist einfach, ne, es geht so bam, 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 eins nach dem anderen. Und es ist kein Moment kein Innehalten kaum. Also es ist richtig wie so eine richtig gute Achterbahnfahrt, wo es richtig talabwärts geht und du richtig mitgerissen bist.
Das stimmt. Was wir hier schon mal empfohlen haben, sind ja die Video-Essays von Brian Seeker auf YouTube zu Harry Potter. Und er hat auch wieder ein total spannendes Video-Essay gemacht zu diesem Teil. Und zwar über eine ganz, ganz kurze Szene in diesem Kampf, bevor sie nämlich zu Snape gehen. Und zwar hat er da nämlich die Beobachtung gemacht, dass im Grunde auf alle bisherigen Teile, auf alle bisherigen Herausforderungen, die unsere Helden leisten mussten, wieder gezeigt werden, auf die nochmal angespielt wird. Hast du das auch gesehen, Epi?
Ja, das habe ich nämlich auch gedacht. Genau, du siehst fast alles aus den vorigen Teilen. Das finde ich nämlich auch so gut. Und das ist auch wieder krass, dass das so dass einem das erstmal gar nicht so auffällt, ne? Aber das alles echt wieder auftaucht.
Wunderschön und eingebunden. Ja.
Das taucht dann wieder alles auf auftaucht.
Jetzt. Genau.
Also für uns, die es nicht
Kammer des Schreckens. Als Spinnenkammer des Schreckens.
Es fängt an mit dem Troll. Dass sie den Troll, dem Troll begegnen auf dem Schlachtfeld und den erstmal kaputt machen müssen. Das ist halt die Anspielung an der Stein der Weisen. Genau, dann kommen die Spinnen, die halt eine Anspielung an Aragog sind und die Kammer des Schreckens. Dann sehen wir Fenrir Greyback, also den Werwolf. Das ist dann sozusagen, steht sozusagen für der Gefangene von Azkaban. Danach sehen wir die tote Lavender Brown, die ja einfach mit einer der unschuldigsten Charaktere in der Franchise ist. Das ist innerhalb dieser Theorie sozusagen das, was für den vierten Teil steht, in dem halt das erste Mal ein unschuldiger Charakter stirbt in der Reihe, halt mit Cedric. Dann greifen die Dementoren an. Von wem werden sie abgehalten? Natürlich von dem Orden des Phönix. Dumbledores Army, meine ich. Das ist halt die Anspielung an den fünften Teil. Und danach geht's halt zu Snape, der dann eben der Halbblutprinz ist. Also alles nochmal so ganz kurz in so kleinen Episoden sozusagen auferlebt lassen.
Das finde ich ein bisschen konstruiert, muss ich sagen. Ein bisschen
weit hergeholt, aber ja. Irgendwie, ja, okay.
Nee, ich fand es schon cool. Es war nochmal so eine kleine Reise irgendwie. Also ich meine, wenn du alle Charaktere und alle Figuren nochmal zeigst, dann musst du doch auch einmal nochmal die Bösewichte irgendwie mit einbinden.
Ich meine, sie nutzen ja jetzt auch die ganzen Monster, die sie geschaffen haben, in einer großen Schlachtszene. Das ist ja auch natürlich cool. Ne? Also,
Henny, findest du denn die Theorie konstruiert oder findest du es hier konstruiert, dass die genau in der Reihenfolge nochmal auftauchen?
Die Reihenfolge, also dass da viele Rückbezüge sind auf jeden Fall, aber Lavender Brown für Robert Pattinson finde ich ein bisschen weit hergeholt.
Da wüsste ich jetzt aber auch nicht, ob mir da noch was Besseres einfällt.
Ja, da war ich mal Lavender Brown, aber ich meine, es sterben Kinder, das ist ja auch. Und du hast diese krasse, es ist auch einer meiner Lieblingsmomente, dieser krasse Moment, wo sich die drei Hauptfiguren über diesen Hof kämpfen, wo du quasi in Slow Motion und mit trauriger Musik ihren Versuch über diesen Hof nur zu kommen hast. Und du siehst den ganzen Horror außen drum herum. Ah. Toll. Die Musik auch richtig gut in den Kampfszenen. Also ich finde, von den Nicht-John-Williams-Scores ist das, glaube ich, mein Lieblings-Harry-Potter-Score.
Alexandre Desplat.
Desplat hat das gemacht. Der hat auch ganz viel bei Wes Anderson gemacht. Gerade so bei Moonrise Kingdom und so. Das ist ja cool.
Die Verbindung hätte ich jetzt überhaupt nicht gedacht, aber auch cool. Ja, dann vielseitig, der Mann, ne?
Ich habe übrigens eine Kritik, ne? Und da bin ich echt gespannt, was ihr dazu sagt. Und zwar ich habe mir ja, als wir den Podcast zum 7.1er-Film gemacht haben, da habe ich mir echt immer notiert, aha, jetzt ist der zweite dritte Horcrux zerstört. Aha, okay, sie haben so und so viel gefunden, so und so viel. Und das habe ich diesen Film weitergemacht. Aber ich habe mich wirklich gefragt, wenn ich das nicht machen würde, ob ich noch wüsste, bei welchem Horcrux sie sind.
Das habe ich ja schon beim 7. gedacht. Also sie sagen am Ende halt, was ich finde, wo sich hierdurch retten, dass sie halt sagen, ihr müsst noch die Schlange killen, als Harry sich opfert.
Ja, das stimmt schon. Also es ist schon stark angedeutet. Es ist schon stark angedeutet. Sie zerstören ich weiß es gerade gar nicht mehr. Sie zerstören den fünften Horcrux und direkt danach kommt ein Schnitt auf Nagini. Auch so als visuelle Andeutung. Okay, Nagini ist auch ein Horcrux, ne? Hier, das ist der sechste Horcrux, ne? Der muss zerstört werden. aber das ist jetzt der fünfte gerade war, das weiß man ja eigentlich gar nicht so genau. Man ist ja so ein bisschen
aber Emotionen Harry drin. Hat ja ein Flashback, ne? Auf die Schlange, deswegen weiß er es auch. Also es wird ja offensichtlich auch gesagt.
Und es wird halt auch explizit gesagt, er sagt halt nach dem Snape-Flashback, okay, wenn ich tot bin, müsst ihr nur noch die Schlange töten, dann könnt ihr Voldemort töten. Also sie machen zum Ende, bevor das letzte Drittel kommt, machen sie nochmal ganz klar, was die Charaktere jetzt schaffen müssen. Aber die zwei Teile davor, ne, die Heist und der Kampf um Hogwarts, da ist es mehr so emotional klar, dass du halt merkst, Voldemort wird schwächer, aber es ist nicht.
Ja, aber ich finde,
es könnte klarer sein, ja.
Es wird ja schon stark vermittelt, okay, es kommt jetzt alles aufs Ende zu, wir sind immer näher dran, es ist echt nicht mehr so weit, es könnte möglich sein, es könnte geschafft werden, aber für mich vielleicht auch einfach als Mathematiker. du gibst diese Zahl aus, diese 7, und wie soll man das sagen? Du bedienst es gar nicht mehr so konkret und sagst jetzt, jetzt haben wir 5. Das wäre ja auch ein doofer Satz irgendwie. Ich weiß es nicht. Okay. Na gut. Gut, dass wir darüber geredet haben.
Also ich finde, am Anfang oder im ersten Teil habe ich das auch nicht mehr so im Blick gehabt. Aber im zweiten fand ich schon, man merkte es an Voldemort immer so, ne? Und dann waren ja auch immer diese großen Szenen im Prinzip, wo beide in der Ecke liegen und man merkt, okay, es wird weniger. Aber wenn ich jetzt wirklich mitgezählt hätte, hätte ich wahrscheinlich auch den Überblick verloren. Aber ich finde, im zweiten ist es übersichtlicher als vorher.
Ich finde es auch so interessant, weil wenn ihr mal den Film Scott Pilgrim gesehen habt, da geht es ja um 7 Deadly Evil Exes, also 7 tödliche Ex-Freunde von Ramona Flowers. Und im Anfang dieses Films, im Intro, als wenn die Schauspielernamen angezeigt werden, da gibt es immer neben jedem Schauspielernamen des jeweiligen Evil Ex-Friends subtil so eine Zahl, die eingeblendet ist, dass du genau weißt, aha, der spielt den vierten oder der spielt den fünften Evil Ex-Boyfriend oder Girlfriend. Das ist so ein Easter Egg, was man finden kann. Und ich finde, man hätte hier eventuell auch so Wege finden können, um auch wirklich subtil klarzumachen, okay, das war jetzt der vierte Horcrux. Ich meine sogar, in der Szene, in der der fünfte zerstört wird, fliegt auch so ein dreiköpfiger Voldemort durch den Room of Requirements. Und da dachte ich mir so, warum drei Köpfe?
Sie hätten theoretisch drei über sind, oder?
Sie hätten auch fünf Köpfe nehmen können und wäre klar gewesen, es ist der fünfte. Also man hätte vielleicht irgendwie so ein visuelles Ding einführen können, vielleicht auch schon beim ersten Horcrux, der einem das so ein bisschen einfacher macht, da so durchzunavigieren. Mhm. Vielleicht aber auch wirklich nur, weil ich...
Nein, du hast recht. Also ich finde, also wenn eine Schwäche diese beiden Filme haben, dass halt dieses Ding dir klarer ist, wenn du die Bücher kennst und der Film das deutlich klarer machen müsste beim siebten und achten. Bin ich ganz bei dir. Sollen wir gerade noch über den Room of Requirements sprechen? Weil dann könnten wir, glaube ich, vielleicht schon zum letzten Drittel kommen.
Na, ich über die Ravina Ravenclaw-Szene könnten wir noch reden.
Die ist ganz cool gefilmt.
Ich finde die auch richtig gut. Die gefällt mir richtig gut. Also,
ich wollte nur gerade noch sagen, ihr habt gerade jemanden erwähnt, der, glaube ich, für uns alle sehr wichtig ist, also für uns drei auf jeden Fall. Und wir haben ihn einfach nur genamedroppt und nicht weiter was dazu verloren, und zwar Filmkrit Hulk.
Ach so.
Wir haben ja 15 Folgen des Podcasts aufgenommen, ohne über Filmkrit Hulk zu reden. Also ich finde, das ist einer der besten Filmessayisten des Internets in Textform.
Ja.
Wir haben ihn nur erwähnt, ich wollte es einmal ein
bisschen weiter ausführen. Wir haben ihn auch schon vorher erwähnt, er ist gut. Epi, Rowena Ravenclaw.
Er muss man schon wirklich sagen, also Hulk finde ich immer sehr anstrengend zu lesen, weil die Texte meistens extrem lang sind.
Unfassbar.
Und ich habe, glaube ich, immer am wenigsten Bock auf sowas, aber ich muss ja sagen, jedes Mal, wenn ich einen Text von ihm gelesen habe, hat er mich extrem bereichert. Ich weiß noch, Kingsman war so eine krasse Geschichte. Die hat für mich den Film, also das Essay von Hulk, oder man müsste sagen, die Hausarbeit, die der Hulk darüber geschrieben hat, fast schon. Das Buch. Also hat mir den Film einfach auf eine ganz andere Art und Weise nahegebracht. Sehr interessant auf jeden Fall. Den schätze ich sehr.
Ja, geht uns
sollte man sich geben. Sollte man sich geben.
Ravenclaw.
Ja, die Szene fand ich zum Beispiel war, das kam auch in einem Essay vor, war, fand ich auch eine wirklich eine angenehme Abwechslung, also zu dem sonstigen Yates.
Meine These ist ja immer noch, dass die meisten Szenen genauso sind, wie er da das an Kammer des Schreckens festmacht und auch so subtil mit Close-Ups und Zooms arbeiten. Aber die sticht nochmal heraus, weil so viel Bewegung da drin ist. Ne?
Und Emotionen.
Ja.
Ja.
Und Zeitdruck.
Ich hätte schon fast Lust, mal zu schauen, was der so für Einstellungen benutzt. Und ich finde, es gibt wirklich extrem wenig Close-Ups bei Yates und sehr viele so ganz stabile Kamerafahrten, also Slides quasi, wo ganz langsam so das Bild geslidet wird.
Er ist ein Slider, ja. Er hat aber quasi in jedem seiner Dialoge dieses typische, ich meine, es ist ja auch nichts Besonderes, das macht fast jeder Regisseur, dieses typische unterstreichende wichtige Close-Up bei der wichtigen Stelle im Gespräch.
Ja, naja, ich würde eben sagen, nicht. Er ist extrem, also er ist viel weiter von den Charakteren weg als andere Regisseure bei Harry Potter. Und diese Close-Ups in den Gesprächen sind echt selten.
Die sind wirklich selten, würde ich auch sagen.
In jedem Gespräch in diesem Film. Also in den ersten beiden. Auf jeden Fall mit Griphook ist es da und mit Ollivander.
Bei Ollivander ist doch auch kaum.
Doch. Ja, an der wichtigen Stelle halt. Ne? Aber gut, lass uns das nicht vertiefen. Wir waren bei Ravenclaw.
Ich finde es wirklich wichtig, dass es so ein distanzierter, dokumentarischer Stil ist.
Ja, ich würde da ja nicht mitgehen. Deswegen.
Interessant.
Also ich finde nicht, dass er verhältnismäßig wenig Close-Ups einsetzt. Er ist halt kein Cuaron. Er ist ein solider Techniker.
Ja, das kann man sagen.
Ich würde auch so weit gehen, dass das hier der beste David Yates-Film ist, den ich bis jetzt gesehen habe.
Mhm. Also, das finde ich auch.
Und auch halt später in Fantastische Tierwesen ist er nicht annähernd so fokussiert und so gut wie hier. Und geht auch interessanterweise schlechter mit CGI um, aber...
Findet ihr es eigentlich auch ein bisschen merkwürdig, dass Ron auf einmal Super Ron ist in der Phase des Films?
Ja,
dass er auf einmal Parsel sprechen kann, dass er auf einmal sich daran erinnert, mit der Karte des Rumtreibers, dass sie darauf nachgucken könnten, wo Harry gerade ist und so. Und Hermine guckt ihn auf einmal so bewundernswert an. Also ich meine, es ist irgendwie schön, es ist so ein Turn. Es ist auf einer oberflächlichen Art und Weise sowas, was man sieht und denkt so, ach, cool, ey. Aber es kam für mich ein bisschen plötzlich. Es ist so eine minimale Kritik. Was meint ihr dazu?
Das ist aber auch schon im siebten. Also ich finde, das ist so das Endstadium seiner Entwicklung in diesen letzten beiden Filmen, dass er halt selbstständiger ist und auch Sachen hinkriegt.
Ich weiß nicht, für mich hat das nicht so wirklich einen Grundstein im 7.1er gehabt. Woran würdest du das festmachen?
In 7.1 überlebt er wochenlang alleine, abseits von den beiden, findet sie von sich aus zurück und zerstört den Horcrux. Und rettet Harry das Leben. Also es ist eigentlich noch krasser als im 8.
Wodurch rettet er Harry das Leben?
Er zerrt ihn aus dem See, wo er sonst ertrunken wäre.
Ja gut, aber ich weiß nicht, ob das, er ist ja einfach nur zur richtigen Zeit, es soll jetzt nicht gemein klingen, er ist ja nur zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Das mit dem Horcrux hätte ja die anderen auch hingekriegt, wobei es natürlich da bemerkenswert ist, wie er sich über diese Sache hinwegsetzt mit dem Hologramm. Aber dieser ganze wochenlange Kampf von ihm, der findet ja off camera statt, du siehst es ja nicht wirklich. Also du hast ein bisschen am Ende des Films das Gefühl, okay, Ron ist erwachsener geworden, er hat mehr gesehen, aber es kam für mich trotzdem ein bisschen plötzlich.
Also ich finde, Ron hat eine ganz, ganz wichtige Rolle. Harry hat ja quasi so die Vision, ne? Er will seine Familie retten, also quasi Hogwarts, also bis auf Slytherin. Da geht es ganz viel um Freundschaft und Vertrauen, zum Beispiel ganz anders als bei Malfoy. Das fand ich bei dieser Room of Requirements-Szene total spannend, dass die drei Freunde sich gegenseitig retten und bei Malfoy kämpft jeder für sich.
Ja.
Und ja, Hermine ist ja quasi so the brain, und rettet eigentlich Harry, weil er ja das diese Erwartungen ja teilweise gar nicht erfüllen kann, die anderen haben. Und Ron ist so der hat den Mut und der macht alles mit und ist dabei halt mega aufmerksam. Aber ja, dass er dann auf einmal das so alles zeigt, ist schon krass. Aber das kommt ja genau im richtigen Moment, ne? Mhm. So wie bei Neville auch.
Ja. Matthew Lewis hat hier endlich seinen großen Moment als cooler Neville.
Ja.
Ja. Und haut später die Schlange kaputt und ja, das ist der Beginn von Hot Matthew Lewis, ne? Danach,
ja.
ihr kennt die Memes, danach ist er ja sowas von durchgemodelt.
Ja.
Ja, Room of Requirements ist auch einfach cool mit dem ganzen Feuer und ja. auch einfach ein cooles Set, ne? Mit diesen ganzen Props, die sie da aufgebaut haben. Und ja, auch für Malfoy irgendwie so ein schöner Abschluss, ne?
Ja. Habt ihr die Deleted Scene gesehen, in der Draco Malfoy dann doch nochmal zurückrennt zu den Guten? Also, nee. Im fertigen Film ist es ja so, dass Draco dann auf Anraten seiner Eltern dann zu den Todessern geht. Als Harry dann in Anführungsstrichen gestorben ist und dann kommt ja aber der Moment, in dem Harry sich anmerken lässt, dass er doch nicht gestorben ist und er so wegrennt und die haben das tatsächlich gedreht, dass dann Draco doch wieder zurückrennt zu den anderen und Harry irgendwie den Zauberstab zuwirft und ihm so sozusagen auch hilft und die Todesser und auch seine Familie hinter sich lässt. Haben die gefilmt, kann man sich bei YouTube anschauen. Und ist aber nicht im finalen Film drin. War aber erst so geplant.
Finde ich aber eigentlich auch echt schade, weil das klingt mega cool. Und die stehen ja 19 Jahre später da auch alle so zusammen. Und da dachte ich immer, was haben die jetzt mit Draco zu tun? Also das hätte ich gerne gesehen.
Ich bin froh, dass es nicht drin ist, muss ich ehrlich sagen. Das klingt mir zu krass für seinen Charakter. Dass er am Ende halt feige flieht, finde ich passend ein passenderes Ende für ihn.
An Mamas Hand.
Also da für diesen Seitenwechsel hätte, also klar, er ist am Ende nicht mehr er ist nicht kein loyaler Todesser, aber für so einen krassen Turn hätte ich mehr im Film gebraucht.
Ich bin auch so 50-50. Also ich hätte es richtig gerne gesehen, aber ich stimme dir zu, es hätte noch besser aufgebaut sein müssen. Also dann hätte vielleicht noch mehr Fokus darauf gelegt werden müssen, was Draco empfindet, als er im Room of Requirements dann doch von Harry gerettet wird. Ich meine, er wird ja wirklich nur gerettet, weil Harry sagt, nein, wir lassen die nicht zurück, wir retten die, auch wenn uns das
unser eigenes wieder Leben kostet. Töten möchte.
Und wenn da vielleicht noch mehr auf Draco gehalten worden wäre, wie sehr ihn jetzt diese Entscheidung von Harry Harrys beeinflusst. Ich glaube, man hätte das schon hinbiegen können. Aber in einem Film wie diesem, in dem ja alles voll ist von Payoffs, letztendlich waren ja alle ersten 7 Filme nur Setups für diesen Film und alles wird eingelöst. Das ist ja ein total befriedigendes Filmerlebnis. Wäre es vielleicht das eine zu viel gewesen, das eine, was ein bisschen zu weit gegangen wäre. Einfach weil es nicht gut genug aufgebaut gewesen wäre.
Ich finde, in den Büchern ist er auch kein heldenhafter Charakter. Also Malfoy ist halt ein Mitläufer, der typische Mitläufer. Und ich fände es zu krass. Also das klingt mehr sowas, was halt so Tom Felton-Fans wahrscheinlich gefeiert hätten, aber was nicht in den Film gepasst hätte.
Darum ist es auch nicht drin.
Ja, genau. Wahrscheinlich ist genau das der Grund, weswegen es nicht drin ist. Ja.
Aber guckt es euch mal an. Ich finde es ganz cool. Okay, weiter geht's.
Ja. Die Szene an sich ist ja auch einfach cool, weil da so, also ich mag diese lange Einstellung, wo halt auf diesen Gang gehalten wird, wo Ron hinläuft und dann kommt er zurück und du siehst erst gar nicht, was los ist und dann kommt er ins Bild gelaufen, dann das Feuer.
Das war die Star Wars Anspielung, ne? Han Solo rennt auf die Stormtrooper zu.
Stimmt, ja. Und es ist halt einfach so nett vom Bild ab, wie das eskaliert. Und dann kommt das Feuer erst da lang, alle laufen davon weg und dann hast du die coole Besenjagd. Und diesen coolen Shot von Malfoy und wer auch immer der zweite ist, mit dem man dann da oben steht.
Sabini ist das.
Ja, wer auch immer.
Das ist der Ersatz für Krabby, weil Krabby doch irgendwas mit Drogen hatte und deswegen haben sie den Schauspieler rausgeschmissen.
Der hat Marihuana angebaucht und wurde im gleichen Jahr, als dieser Film rausgekommen ist, war Teil der London Riots und wurde für 2 Jahre in den Knast geschickt.
Ah, ach so, okay, ja. Und deswegen haben wir da Sabini und nicht Krabby.
Ja. Die jungen Schauspieler.
Übrigens, beim Thema, es ist ja dann auch so ein krasser Flugstunt, wo sie dann da, ich finde diesen Shot cool, wo sie da mit dem Besen Crash landen, quasi Draco und Harry, als das alles geht. Kennt ihr die traurigste Geschichte vom letzten Harry Potter Filmdreh mit Daniel Radcliffe's Stuntman?
Nee.
Daniel Radcliffe's langjähriger Stuntman, der ihn vom ersten Harry Potter bis zum 6. an gestuntet hat und bis in den 7., ist bei einem Stunt für den 7. Teil querschnittsgelähmt worden bei einem Unfall.
Ach du Scheiße.
David Holmes heißt der Mann. Das müsste die Flugszene im ersten Teil gewesen sein, die erste Action-Szene. Wahnsinn. Und da ist irgendwie beim Stunt was schief gegangen. Er ist gegen eine Wand gekracht, als er in irgendwie da an Fäden hing. Und ist seitdem querschnittsgelähmt.
Ach du Scheiße.
Das habe ich schon mal gelesen. Oh.
Und für einen Stuntman natürlich total krass. Und deswegen in dieser Szene ist dann auch der zweite Stuntman, den Daniel Radcliffe gekriegt hat. Daniel hat dann wohl eine Auktion gestartet, um irgendwie Geld für die Krankenhauskosten aufzutreiben und ist wohl mit dem Mann auch bis heute noch befreundet. Das ist wohl einer seiner langjährigen Freunde von dem Dreh, während er halt mit Rupert Grint und Emma Watson nicht mehr so viel zu tun hat, aber ich meine, gut, sowas speist sich auch zusammen, ne?
Ja.
Aber sehr schön zu hören, dass Daniel scheinbar auch außerhalb der Kamera ein netter Typ ist. Ja. Wobei auch einfach, ich finde es immer krass, wenn man sowas halt bei Filmen mitkriegt, dass da ein Stuntman wirklich oder dass halt wirklich Menschen gestorben oder verletzt wurden beim Dreh. Ich weiß dann immer nicht, wie ich mich da fühlen soll, wenn ich den Film trotzdem mag.
Tja, es könnte man jetzt halt sagen, es wäre halt umso trauriger, ne, wenn das dann alles für nichts war.
Ja. Ja. Für einen Film ist immer krass. Ich glaube, wir können einfach zum Ende kommen, oder? Also zum letzten Teil des Films.
Ich denke auch, ja.
Was ist der letzte Teil des Films?
Ich finde, es wird eingeläutet mit der Szene am Bootshaus, wo Snape ermordet wird, wo man wieder denkt, krass, dass dieser Film ab 12 ist.
Ja, aber das war auch wieder so eine Szene, die ärgert mich auch mal total. Weil
du sagst das immer bei den Szenen, auf die ich mich am meisten freue, Abby.
Mich stört an dieser Szene, dass ich das Gespräch zwischen Snape und Voldemort richtig gut finde. Auch wie die drei da halt zuhören und da an der Wand sitzen. Ich finde die richtig geil. Ich finde die richtig atmosphärisch. Ich finde Alan Rickman spielt unglaublich gut und Ralph Fiennes auch.
Wahnsinn.
Also diese Dynamik, wie sich dieses zwischen den der loyale Diener und er merkt es plötzlich, also das finde ich gut. Auch wieder so die Distanz immer größer wird zwischen den beiden. Das gefällt mir richtig gut. Und dann sagt Voldemort, dass er jetzt sicher gehen muss, dass der Stab ihm gehört. Und dass er ihn töten muss. Und was macht er? Er tötet ihn nicht.
Ja,
stell dir vor, dein letzter, also erstmal schlitzt er ihn auf. Also das Sinnvollste wäre einfach zu sagen, gut, let's get it done, Avada Kedavra, fertig, Ende aus, keine lange Sache, fertig. Dann lässt er es noch die Schlange machen. Stellt euch vor, jetzt wäre die Schlange diejenige, die den Elderstab besitzt. Dann hätte er die auch noch töten müssen. Also die Szene finde ich einfach die ist so sinnlos, wie er ihn tötet.
Ja. Ich widerspreche. Ich finde, das ist so ein richtiger Hannibal-Move. Dass du jemanden langsam, also ich kommt auch, weil ich gerade Hannibal wieder gucke, die Serie, dass du jemanden langsam erbärmlich verrecken lässt und verbluten lässt. Dass er ihm erst die Kehle durchschneidet und ihn dann noch von der Schlange angreifen lässt. Und dann halt auch dieser wahnsinnig effektive Shot, wo du halt, was ist das? Das ist eine Halbtotale, ne? Wo du am oberen linken Bildrand auf der Rückseite von dem Fenster, an dem Alan Rickman lehnt, halt die drei Helden hast, dann das Fenster im Fokus, aber du siehst halt nur durch das Fenster und dann, wie du da immer wieder die Schlange zuschlagen siehst, in dieser langen Einstellung.
Ja, ist eine schöne Einstellung.
Ich finde das so grausam und so eine furchtbare Art zu sterben und deswegen finde ich, passt es zu Voldemort. Er hat halt, ne, er ist gerade nicht in Eile und wenn er nicht in Eile ist, dann macht ihm das Töten auch Spaß. Dann ist er dabei auch kreativ.
Ab 12.
Ja, genau, das denkt man dann auch an der Stelle, weil es auch richtig blutig tatsächlich am Fenster ist. Ich meine, sie kommen wahrscheinlich damit daraus, dass sie halt, dass du halt das Blut nur durchs Fenster siehst und nicht genau siehst, wie die Schlange zuschlägt. Aber du kannst es dir ja vorstellen.
Da ist der
noch schlimmer.
Da ist der parteiische Filmvorführer der FSK wahrscheinlich kurz durchs Beamerbild gerannt, damit man genau das hinten nicht sehen kann im Bild. aber mich stört es auch aus demselben Grund wie Epi. Ich denke mir so, ey Voldemort, so, du musst ja jetzt mit dem Elder-Zauberstab Snape töten. Du musst derjenige sein, der Snape getötet hat und der macht es ja nicht. Er lässt es ja Nagini machen. Das stört mich daran.
Aber ich meine, er wäre ja sowieso gestorben. Ich meine,
nee.
Und er muss ja, ihn ja nicht töten, er muss ihn ja nur besiegen. Tatsächlich.
Nein, das weiß er nicht. Das weiß Voldemort nicht. Das ist ja die eine Sache, die er nicht versteht.
Ja, stimmt, ja.
Weil er immer denkt, man müsste töten. Das ist ja der zentrale Plan von, das ist ja das, warum er das nicht schafft, warum er das nicht versteht mit den Zauberstäben und warum Harry am Ende derjenige ist, der ihn besitzt quasi.
Ja. Mir ist es scheißegal, muss ich sagen.
Aber das ist halt sowas, wo ich immer denke, dass, das passt nicht in die Motivation des Charakters, das passt nicht. Da wurde das geopfert, um eben diese Szene zu haben.
Ja gut, ich meine, das
ich weiß
das
nicht, ist
ja
wie man es hätte anders lösen können, aber ich finde die nicht, also es, ja. Das
ist ja Geschichten erzählen, du kannst nie alles schaffen.
Ja gut, man kann es besser oder schlechter machen.
Ja, und was hätte es für einen Unterschied gemacht hier, wenn er ihn einfach getötet hätte und nicht Nagini?
Dann hätte Harry nicht die Erinnerung gehabt und der gesamte Rest des Films würde nicht funktionieren.
Genau, das ist halt so, das Skript verlangt das.
Finde ich aber gerechtfertigt an der Stelle.
Naja, du hättest das schon machen können, dass Snape kurz bevor er getötet wird weint und dass die dann die Tränen aufsammeln. Du hättest halt nur nicht diese Szene gehabt, in der Snape Harry dazu auffordert, die Träne einzufangen.
Ja, und die ist ja essentiell für die Beziehung der beiden. Die ist viel wichtiger, ob das jetzt logisch Sinn macht oder nicht.
Ich mach mal weiter mit Hot Takes, ne? Ich finde die Szene auch schrecklich, wo Harry dann die Wunde zuhält und Snape sagt nicht, was er sagen könnte, wäre I'm sorry oder sowas. Aber nein, er sagt nur, hey, du hast die Augen deiner Mutter. Was gar nicht stimmt. Seine Mutter hat braune Augen, wie wir später sehen.
Oh aber. Gott, Epi.
Und dann kommt dieser beschissene Flashback und alle immer so, oh, Snape war eigentlich ein Guter. War er überhaupt nicht. Er hat Harry die ganze Zeit gequält. Er war voll das Arschloch.
Oh, halt ein bisschen eifersüchtig auch.
Ja, sorry. Das kaufe ich einfach nicht ab. Sorry.
Ich schon. Ich finde, die Szene hat an sich aber auch die netten Moment, dass sie quasi so eine Transition ist zwischen dem krassen Adrenalin-getränkten Schlachtgetümmel und jetzt kommt ja dieser ruhigere Teil. Und die Szene läutet das damit ein, dass es am Rande der Schlacht ist und es ist nur noch so ein bisschen Spannung und ja, dann der Tod läutet diese stille Phase ein und dann, ja, dann kommt der Flashback. Den ich richtig dynamisch finde übrigens. Also wie, es ist ja eigentlich was den Film killen könnte an der Stelle.
Ja, das stimmt.
Dass es halt total ruhig wird. Aber es ist geschnitten, die Kamera ist immer in Bewegung und du bleibst in dem Fluss drinnen.
Schon erstaunlich dadurch, eigentlich, ne? Also wenn man könnte es vergleichen mit dem Moment, wo die Deathly Hallows erklärt werden. Mhm. Und diesen, weil es ja wirklich viel Input ist, die ganze Zeit nur Erinnerung und ich finde es auch sehr gut gemacht, finde ich. Also.
Ja, deswegen, also das ist so auch David Yates in seinem dynamischsten quasi, weil die Kamera ist da fast nie ruhig, aber es wirkt nicht hyperaktiv. Und er hat ja einfach ein Talent dafür, visuelle Informationen sehr schnell zu vermitteln. Du bist immer direkt in dem Moment drin, wo jetzt quasi Snapes Erinnerung gerade spielt. Du hast dieses Coole, dass du trotzdem eine Progression hast, weil dazwischen halt sein Besuch in dem Potterhaus da intercutted ist. Und ich meine, allein vom Schauspiel sind das und die Szene davor Alan Rickmans beide besten Szenen in den Harry Potter Filmen.
Das weiß ich jetzt nicht. Also sind auf jeden Fall extrem gut. Aber ich, also für mich passt es halt die sind extrem gut, kann man wohl so sagen. Aber für mich passt es nicht zusammen. Auch dieser Moment, wo er sagt, du hast den Jungen also herangezogen, um ihn später zu schlachten. Es passt für mich nicht mit der Reihe zusammen und ist eher wie so eine spätere Entschuldigung für den Snape-Charakter. Also, ja.
Ich meine, ist unglaubwürdig. Es ja auch. Ich mag tatsächlich, also ich finde den Wandel deswegen gut, weil er halt, ich finde, im Buch ist es ja quasi so, da wird dir verkauft, Snape war immer der Liebe. Ich finde, im Film ist es nicht so, durch den Satz, wo Dumbledore dann fragt, ach, auf einmal ist dir der Junge wichtig. Und ich finde, deswegen ist es im Film ambivalenter. Der Film macht klar, er mochte Harry tatsächlich wirklich die meiste Zeit nicht. Und ist in seiner Rolle erst später dazu gekommen, ihn zu mögen. Deswegen funktioniert es für mich. Also ich verstehe, aber ich meine, das ist ja die klassische Kritik an dieser Szene, dass Snape trotzdem ein furchtbarer Mensch ist, auch wenn er Doppelagent war. Das ist, wird ja quasi gesagt, seit das raus ist. Das ist ja auch berechtigt. Und dass er zum Beispiel Neville immer gequält hat, wird ja dann auch nicht irgendeiner Weise thematisiert.
Ja, okay. Ansonsten, ja.
Aber gut, ist auch die Frage, inwiefern er diese Rolle halt aufbauen musste, ne?
Aber er hätte nicht Harry Potter quälen müssen dafür. Und Neville auch nicht quälen müssen. Er hätte immer noch launisch sein können und streng und so, aber
ich meine, so. Das sind das, was Fans seitdem diskutieren. Ich glaube, die Antwort werden wir jetzt auch nicht finden. Ich bin da auch mehr auf deiner Seite tatsächlich. Weil ich ihn halt als ambivalenteren Charakter auch lieber mag als den heiligen Snape, der doch der Gute war, wie ihn Harry dann am Ende ja auch sieht, wenn er sein Kind nach ihm benennt.
Ich finde es übrigens unglaublich witzig, in dieser finalen Konfrontation zwischen Voldemort und Dumbledore, Marker gesetzt, in der finalen Konfrontation zwischen Voldemort und Harry, dass Harry einfach wieder den Expelliarmus-Zauber benutzt. Ich finde das so cool. Das war für mich einer meiner absoluten Lieblingsmomente im gesamten Film. Also, es ist die Finale. Du spürst es, alles läuft darauf hinaus. Es ist das finale Ding. Jetzt kommt es drauf an. Jetzt zählt es. Und er nutzt einfach einen der ersten Zauber, den er jemals gelernt hat. Und es
reicht aus, sozusagen.
Signature-Move, genau. Das führt mich zu der Frage: Was ist denn für euch eigentlich in diesem Film so euer Lieblingsmoment, weil ich finde, es gibt so viele starke Momente hier.
Der als nächstes kommt, wenn Harry zum Sterben geht, tatsächlich. Also ich mag richtig seinen Blick, das totale Close-Up, wenn er aus der Erinnerung zurückkommt.
Das ist auch übrigens eine richtig geile Performance von ihm, finde ich. Muss ich zum Beispiel sagen, da finde ich sein Schauspiel extrem gut.
Ja. Und einfach wieder in den Wald geht und bereit ist zu sterben und einfach da steht und es geschehen lässt, aber halt nicht auf eine feige Art, sondern halt auf eine entschlossene Art. Film finde ich super.
Du bist, glaube ich, jetzt im Film vor mir, aber das macht ja nichts.
Ja, ich mein, es ist ja quasi nur noch das und davor warst du davor. Dann kommt ja quasi der Kampf und dann kommt der Abschied am Gleis 9¾.
Ja, genau, den Kampf meinte ich, den letzten Kampf.
Ja.
Da setzt er den Zauberspruch ein.
Ja.
Okay, was?
Handy hat doch, du hast gerade nach der Lieblingsszene gefragt. Da kann Handy doch wohl eine nehmen, die da vorkommt.
Nein, 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 nein. Handy meinte nur gerade, dass die Szene nach meiner Szene käme, aber sie kommt davor.
Okay. Ach so, okay, ja. Ja.
Und die anderen? Habt ihr noch eine Lieblingsszene?
Ich mag tatsächlich die neue Szene total gerne.
Das ist ja auch umstritten, ne?
Also da haben wir ja alle heulend im Kino gesessen. Ich saß neben zwei erwachsenen Frauen mittleren Alters und wir saßen da alle nur mit Tempos. Taschentüchern, meine ich. Und waren alle so, oh mein Gott, sie sind groß geworden, sie haben eigene Kinder, oh Gott. Das fand ich schon echt krass.
Als Kind mochte ich die total im Buch. Mittlerweile, da ist ja auch die große Kritik, seit es rausgekommen ist, das ist zu schmalzig, zu Happy End, ne, zu krass. Ich finde es gut, dass der Film das reduziert auf quasi nur auf das Wesentliche. Mhm. Dadurch funktioniert, also für mich hat es gestern zum ersten Mal diese Szene wieder funktioniert, seit ich es als Teenager gelesen habe. Davor war ich da auch immer ein bisschen skeptisch.
Ich mag die auch sehr gerne, muss ich sagen.
Ja, ne, weil es auch einfach diese drei sind wieder. Ja. Also du hast ja noch die ganzen außenrum, ne? Du siehst Ginny und du siehst Draco und dann geht die Kamera so auf sie zu und du siehst diese drei lächelnd. Boah, ich finde sie richtig gut. Also heartbreaking, die beautiful.
Und sie haben die ja wohl zweimal gedreht, ne?
Ja.
Denn sie hätten sie ja erst mitten im Dreh drin und David Yates war wohl mit dem Make-up nicht ganz zufrieden und deswegen haben sie das dann nach dem eigentlichen Drehschluss nochmal gedreht. Alle Schauspieler nochmal.
Nicht David Yates, die haben es getestet und es hat, beziehungsweise ein Teil davon ist irgendwie online geleakt und hat eine extrem negative Reaktion gekriegt. Mm.
Ich habe gelesen, dass Yates mit dem Make-up nicht zufrieden war. Aber okay, vielleicht ist es ja auch eine Mischung aus beidem. Aber das finde ich auch irgendwie...
So alt sehen sie auch immer noch nicht aus. Ne?
Genau. Das, als ob das Ganze, weil das die letzte Szene ist, die sie auch wirklich gedreht haben, als ob genau das dem Ganzen einfach noch mal mehr Resonanz verleiht. Das irgendwie, ja, ich finde die Szene gut. Das Einzige, was mich stört, ich bin so negativ heute, das Einzige, was mich stört, ist, wie Harrys und Ginnys Sohn aussieht. Der sieht mir einfach ein bisschen zu sehr nach Justin Bieber aus. Ein bisschen zu... Ah, Harry, Ron und Hermine waren einfach schon in so einem jungen Alter. Die hatten so ein distinguiertes Aussehen, dass sie so abgehoben hat von anderen Leuten und Schauspielern. Und jetzt sieht Harrys Sohn so krass normal aus. Vielleicht ist es ja auch einfach Absicht, aber ich weiß es nicht genau. Ha, ja. Happy, hast du noch eine Lieblingsszene?
Ich dachte, finde ich schwierig. Also in diesem Teil finde ich es wirklich schwierig zu sagen, es gibt so ein paar kleinere Sachen. Also McGonagall mit den Rittern zum Beispiel, die fand ich ziemlich stark. Ansonsten würde ich sagen, das Bootshaus, die Szene mag ich gerne. Ansonsten muss ich sagen, ich finde die Schlacht tatsächlich einfach als Ganzes ganz gut.
Okay. Übrigens,
aber schwierig zu sagen.
McGonagall shot first, ne? In dem Kampf mit Snape.
Ja, das stimmt. Aber das fand ich. Oh, also ich hätte noch so ein paar Sachen. Ja, die Kämpfe könnten wir noch drüber reden.
Können wir das mit dem großen Endkampf verbinden? Weil das ist quasi, glaube ich, die einzig große Szene, die wir noch irgendwie anreißen müssen.
Ich könnte noch ein bisschen abranten.
Dann mach du dein Ding, Epi.
Ich finde zum Beispiel, also dafür, dass jetzt uns diesen großartigen Kampf zwischen Voldemort und Dumbledore gegeben hat, ne, der einfach so spannend war und so cool, sind die Kämpfe in diesem hier echt langweilig. Also zum Beispiel der Kampf zwischen Molly und Bellatrix, der war so, also ich fand den echt lahm. Es war halt immer nur so ein bisschen puff, 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 fertig und dann fällt sie zu Staub.
Sehr schnell, ne?
Sehr schnell, aber ich finde ihn so... Ich gucke mir das so gerne an. Ich habe da so einen
Bratz. Ja, ich finde Molly da ziemlich gut.
Unglaublich
aber
cool.
Molly Weasley.
Ja.
Aber irgendwie, dass die Effekte sind halt, das ist genau derselbe Effekt, immer und immer wieder, den sehen wir in dem Film ja auch tausendmal, nur in anderen Farben. den finde ich sehr langweilig. Den Kampf zwischen Snape und McGonagall finde ich ein bisschen interessanter, weil die beiden sehr irgendwie ein total eine coole Dynamik haben, weil Snape, man sieht richtig die Angst in seinen Augen, also und die Wut bei McGonagall, das finde ich gut, aber also von den Zaubern her, also ich finde es auch so gut, dass sie nichts sagt und man so das Gefühl hat, wie krass sie ist. Mhm. Aber wenn man es vergleicht mit dem Kampf aus dem fünften Teil, ist das so lahm. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch einfach, naja, sind dann Dumbledore und Voldemort sind halt die geilsten Zauberer überhaupt.
Aber ich würde dir bei dem Molly Bellatrix-Kampf recht geben. Ich finde bei es ist ja nicht wirklich ein Kampf bei McGonagall und Snape. Es ist eine kurze Konfrontation und dann flieht er. Mhm. Und dafür finde ich das okay. Aber Bellatrix stirbt schon ein bisschen unspektakulär. Auch für so einen krassen Charakter.
Das stimmt, ja.
Und dafür, dass es der einzige Fluch in allen 8 Filmen ist, wo jemand Bitch sagt.
Ja.
Stimmt. Der Satz ist auch gut. Ja, okay.
Wie ist es denn mit dem letzten Kampf? Fandst du den auch schwächer als im 5? Den zwischen Harry und Voldemort?
Ja, gut, das ist halt das, was man kennt, ne? Die Strahlen gehen aufeinander. Diese Flugszene finde ich ja auch immer ein bisschen anstrengend. Sie ist schön gefilmt, da würde ich dir auch zustimmen. Es ist irgendwie schön, dass es nochmal so durchs Schloss geht. Ich finde diesen Teil, wo die Gesichter so verschmelzen. Die Aussage davon ist irgendwie ganz cool, ne? Dass sie halt so unterschiedlich, aber auch irgendwie gleich sind, dass da was Verbindendes ist. Aber ich finde es irgendwie immer schlimm, mir das anzugucken. Und dann, also was mich wirklich stört, ist, wie Voldemort stirbt. Ich mag das überhaupt nicht, dass er so auch in so Teile auseinanderfliegt und ist er weg und als wäre er nie da gewesen. Und ich habe eben noch mal ein Buch nachgelesen. Soll ich mal die,
da fehlt vorlesen? Der ganze Kampf, ne? Also, das muss man auch noch dazu sagen. Das finde ich zum Beispiel wichtig, dass sie den zugefügt haben.
Ja, finde ich auch. Ich finde auch, dass sie das Ende abgewandelt haben, war eine ganz gute Entscheidung. Im Buch rennt Harry zum Beispiel die ganze Zeit unterm Tarnumhang rum. Und also das finde ich alles sehr stark. Vor allem, dass im Film steht Harry ja quasi, also springt er aus Hagrids Armen raus und das ist der Moment, wo alle neue Hoffnung schöpfen. Und das finde ich ziemlich stark, das finde ich ziemlich gut im Film, dass das der Auslöser ist. Im Buch ist es, da greifen die Zentauren unter anderem an und die Elfen, das ist natürlich auch eine geile Szene. Aber also im Buch ist es auch Avada Kedavra und Expelliarmus und dann Moment, wie viel lese ich denn davor ungefähr?
Wie er stirbt war am besten nur, also nur was mit ihm passiert. Ich weiß tatsächlich nicht mehr, was im Buch passiert mit ihm.
Ah hier, und zwar, also der Satz ist im Prinzip der also Harry fängt den Zauberstab und Harry fing den Zauberstab mit der unfehlbaren Sicherheit des Suchers in seiner freien Hand auf, während Voldemort mit ausgebreiteten Armen nach hinten fiel und die schlitzartigen Pupillen seiner roten Augen sich nach oben drehten. Tom Riddle schlug mit banaler Endgültigkeit auf den Boden auf, mit schwachem und zusammengeschrumpftem Körper und leeren weißen Händen, das schlangenartige Gesicht ausdruckslos und unwissend. Das mochte ich so gerne, weil eben diese Banalität eines toten, auf dem Boden schwachen liegenden Körpers, die fehlt mir in dieser Szene, dass er einfach wie jeder andere Mensch umkippt, tot ist. Und als Gewissheit auf dem Boden liegt.
Ja, es wird mehr mythologisiert an der Stelle quasi. Es ist genau, mehr der Mythos Voldemort als die Stelle. Ja. Bin ich bei dir, hast mich überzeugt.
Ich muss sagen, also als ich das geguckt habe, fand ich es aber auch irgendwie richtig gut, weil alles, was mit Voldemort passiert, ist ja alles so im Dunkeln. Ne? Also diese Schlacht ist ja größtenteils im Dunkeln. Hm. Und als es dann auf dieses ganz Letzte zwischen den beiden da nochmal losging, da wurde es ja langsam hell. Und im Prinzip zerfällt er ja in diese 1000 Fetzen. Ich fand, das sah aus so wie so verkokeltes Papier oder so.
Ja.
Und das löst sich ja so im Sonnenlicht auf und dann wird es viel heller. Und ich fand das richtig bildliche Darstellung von Gut und Böse, dass also quasi das Licht die Dunkelheit besiegt hat. Aber ich fand auch, also das im Buch, dass es auch toll beschrieben war.
Ja, ich kann die Metapher verstehen. Ich finde die Metapher auch gut, dass er so zerfällt, ne? Das ist irgendwie gut, aber ich finde, es wirkt ein bisschen, als hätten sie Angst davor, eine Leiche zu zeigen oder so. Also, ne, als hätten würden sie sich nicht trauen, den toten Voldemort zu zeigen.
Aber ich finde, er wird der Film ja dann schon ab 16 sehr gewesen. Ich finde, er wird ja aber auch schon so sehr teuflisch und so ein bisschen wie der Tod dargestellt, ne? Mit diesem mega viel Stoff, dieser dunkle Stoff, der teilweise wie Arme um ihn rumflattert. Also finde ich das schon irgendwie cool, dass sich das so auflöst. So bildlich gesehen.
Und ich kann mir auch vorstellen, jetzt hier im Film, im visuellen Medium, wenn sie Voldemort als Leiche dargestellt hätten, der da einfach auf dem Boden liegt, und dann schreiten Harry, Hermine und Ron über die Brücke. Ich hätte mir als Zuschauer so stark gedacht, ey Leute, geht da lieber nochmal zurück. Der Typ hat seine Seele in 7 Teile aufgeteilt. Ja, wer weiß, was danach passieren kann. Sein Körper liegt da noch. An einem Stück. Guck lieber nochmal nach, nochmal Puls testen. Und deswegen hat es schon so eine Endgültigkeit, so eine visuelle Endgültigkeit, die ich eigentlich ganz gut
finde. Das könnte so ein Teufelskreis sein, ne? Wie dann geht Narcissa Malfoy wieder hin und alle fragen, ist der tot? Und sie geht halt hin und sagt, lebt Draco? Und Voldemort so, ja.
Übrigens, richtig gut die Szene, wo die Malfoys sich davonschleichen. Richtig gut geblockt, wie erbärmlich die da aussehen. Und
die ist schön,
ja, toll. Okay, sollen wir über das Franchise als Ganzes sprechen?
Haben wir alles gesagt?
Eine Sache hätte ich noch, und zwar
Ach, verdammt.
Ich finde es Ich finde es einfach so gut, dass Harry am Ende den Elder Wand in zwei bricht und wegschmeißt. Ich
find's oder? So, die ist so richtig toll.
So auch anders gute, als im Buch. Message für gewaltfreie
Pädagogik?
So gewaltfreien Widerstand und so. So ein Neuanfang, ein gewaltfreier Neuanfang.
Es ist fast schon ein irgendwie so eine Art Demokratiebekenntnis oder so, weißt du? Irgendwie so, wir zerstören dieses Machtmonopol und so.
Also niemand sollte so viel Macht haben, ja.
Ja, hier, und da er wird da nicht ist korrumpiert.
Es, da ist es auch so nebensächlich, weil es ja halt im Wide Shot passiert und man nicht noch irgendwie ein Close-Up oder so da drauf hat, sondern er bricht es und wirft es einfach weg.
Zum Glück, weil sonst würde wieder irgend so ein Theaterautor ankommen und sagen, hey Joanne, ich habe hier eine Idee für ein Sequel. Das ist eigentlich passiert.
Im Buch gibt es den ja noch. Harry legt ihn wieder bei Dumbledore ins Grab.
Ja, aber ich glaube, wenn du sowas machst wie, wie heißt nochmal das Buch, was noch rauskam?
The Cursed Child.
Ich glaube, sowas wie The Cursed Child kannst du nur machen, du kannst nur auf Sachen aufbauen, die auch im Film drin waren. Weil ich glaube, dass die Filme einfach auch so stark Teil des öffentlichen Gedächtnisses sind, dass wenn du was machst, was nur im Buch vorkommt und darauf baust du auf, ich weiß nicht. Wenn jetzt jemand ein Buch schreiben würde und sagen würde, hier Kanon und der Elderstab, den gibt's noch, würden alle sagen, hä? Der wurde doch zerstört. Nicht alle, aber viele.
Für mich hat es das tatsächlich ersetzt. Also für mich ist der zerstört durch den Film. Ich wusste nicht, dass es im Buch anders ist.
Ich wusste es auch nicht mehr. Ich dachte nur, ich weiß noch, dass er seinen Zauberstab mit dem Elderstab repariert hat. Das kommt ja auch im Film nicht vor.
Ach so,
Aber ich dachte auch, dass er den dann zerstören wird, weil ich das einfach ein perfektes Ende finde.
Ja,
das ist echt er verliert den Stein, zerstört den Zauberstab und behält das einzige clevere Utensil quasi von den Heiligtümern.
Ja.
Ich finde es auch sehr gut.
Lasst uns über das Franchise als Ganzes sprechen. Weil wir haben jetzt ja ein halbes Jahr oder länger als ein halbes Jahr damit zugebracht. Mareike, du hast jetzt einen Film gesehen.
Naja, aber das ist ja Harry Potter ist ja überall.
Was ist für euch die größte Stärke und die größte Schwäche aller 8 Filme, wenn ihr es zusammennehmen müsstet?
Oh.
Ui.
Boah, krasse Frage, Henny.
Ja, yeah. Ich habe meine Antwort schon, deswegen habe ich die Frage gestellt.
Soll Stärke ich sind, glaube ich, also die Figuren sind extrem stark, finde ich.
Ja.
Meinst du jetzt die Filme oder?
Ich meine speziell die Filme. Was, okay. Also wenn du dir nur die Filmadaption anguckst. Ja.
Die Figuren sind extrem gut, finde ich. Und auch die Entwicklung über die 8 Filme ist echt gut. Ja, weil ich muss auch noch weiter drüber nachdenken.
Sonst, ich kann sonst mein Take sagen. Ich wollte jetzt eigentlich nur höflich sein, euch den Vortritt lassen und dann mein Take raushauen.
Ja, hau dein Take raus.
Mein Take ist, was ich am besten finde, ist, dass sie den Geist der Bücher getroffen haben. Auch durch das perfekte Casting, ne, von den drei Hauptdarstellern und fast jeder Figur. Und von den Designs und alles. Ne? Es ist Hogwarts. Es lebt und atmet und es hat das gleiche Gefühl wie die Bücher. Und ich finde, die größte Schwäche ist, dass sie zu sehr versucht haben, den Plot der Bücher einzufangen.
Ich wusste, dass ich erst zuhören sollte und danach was sagen sollte.
Ja, du hast jetzt ja die Chance, danach was zu sagen.
Das hast du schön gesagt, Henny. Ich finde, das ist, trifft es sehr gut, ja. Ja, ich stimme zu, ja. Okay. Das ist großartig.
Das freut mich. Wie sieht's bei euch aus, Eiko und Mareike? Ihr könnt auch andere Stärken und Schwächen nehmen. Ich wollte jetzt nicht nur die eine in den Mittelpunkt stellen.
Stärken und Schwächen.
Also für mich ganz klar die Konsistenz in den Darstellern. Also es ist sehr schade, dass Dumbledore ersetzt werden musste. Darüber hatten wir ja schon mal gesprochen. Aber ich finde, es ist eine der größten Stärken, dass sie diese Schauspieler gefunden haben. Gerade jetzt die drei Hauptdarsteller in Emma Watson, Rupert Grint und Daniel Radcliffe, die mit der Reihe mitgewachsen sind und zu unglaublichen Performern irgendwie herangewachsen sind, die das Ganze getragen haben. So charismatische Menschen auch einfach dahinter zu sein schienen. Das war eine der absolut größten Stärken. Ich glaube, auch wenn ich nicht so der große Harry Potter Fan gewesen wäre, vielleicht hätten mich sogar nur die drei und ihre Chemie ins Kino gelockt damals. Das ist für mich eine ganz, ganz große Stärke. Dann aber auch das Produzententeam dahinter, die ja über die meiste Zeit der 10 Jahre gleich und konsistent geblieben sind. Ich glaube, das hat auch dazu beigetragen, dass alles so eine gefühlte Kontinuität einfach hat, dass nicht jeder Teil wie Neuanfang oder so gewirkt hat. Es war schon sehr eine Reihe. Auch wenn, klar, wenn man jetzt eine Szene aus Teil 1 guckt und dann eine Szene von Teil 7.2, denkst du dir, hä, ist das dieselbe Welt? Aber die haben es halt geschafft, dich da stringent hinzuführen und immer weiter dahin dieses Ziel zu verfolgen. Das ist noch eine Stärke. Und dann, ich habe irgendwie das Gefühl, dass diese Filme einfach genau zur richtigen Zeit gemacht wurden. Und das beziehe ich vor allen Dingen darauf, dass genau zu der Zeit, als sie angefangen wurden zu drehen, dass auch CGI-mäßig das möglich wurde, was möglich sein musste, um dieses Universum so glaubwürdig rüberzubringen, wie es es auch verdient hat. Also ich denke zum Beispiel auch gerade an die Quidditch-Szenen beispielsweise. Ich glaube, da kam es einfach genau zur richtigen Zeit. Und es hat auch einfach den Zeitgeist genau richtig getroffen zu der Zeit.
Und es war auch genau die Zeit, bevor es zu viel CGI wurde, ne? Also quasi, wenn es 5 Jahre später gewesen wäre, wären wahrscheinlich die letzten, sehen wahrscheinlich nicht mehr so gut aus.
Und alles 3D.
Weil sie ja wirklich quasi viel Sets und praktische Sachen mit CGI kombinieren. Was ich so gerne mag. Ja.
Also das ist für mich, glaube ich, auch so, dass es diesen Zeitgeist getroffen hat. Weil, vielleicht ist das nochmal, weil ich auch zu der Zeit 11, 12 Jahre alt war, als das so angefangen hat und die dann diese 11, 12-jährigen Schauspieler ausgesucht haben. Aber ich finde auch, die haben die Besetzung echt genau getroffen. Auch später dann diese ganzen Lehrer mit Defense Against the Dark Arts und so weiter, da haben die immer so tolle Leute für gefunden und irgendwie so jeder britische Schauspieler, der wichtig ist, ist da irgendwie drin vorgekommen. Ja, fast alle. Einfach auch das Team, ne? Und dieses ganze Setting, das haben die so toll gemacht. Also ich kann mir diesen Film zum Beispiel nicht vorstellen, dass jetzt Warner Brothers gesagt hätte, okay, komm, den machen wir jetzt in Amerika, in so einem, was weiß ich, College, Internat und dann ohne Schuluniform und den ganzen Kram. Also das ist schon genau richtig umgesetzt. Hätte ja sonst passieren können. Ne? Und Schwäche? Ja, er konnte die Leute, die das Buch vorher gelesen haben, am Anfang ja zum Teil nicht so überzeugen, weil du ja halt einfach nicht alles reinpacken kannst. Das ist
weil
ja einfach,
das gerade in den ersten 2 Filmen versucht haben.
Ja, stimmt. Aber es ging einfach nicht und sie hatten dafür nicht die Zeit und Das ist schwierig, ne?
Das habe ich mir auch gerade als Schwäche notiert, ja.
Ja, weil einfach, also viele, die ich kenne, die das Buch vorher gelesen haben, waren am Anfang total enttäuscht. Und ich hatte so ein bisschen reingeschnuppert in den Bücher und bin da mehr über die Filme reingekommen, ehrlich gesagt.
Fandst du denn die Bücher enttäuschend?
Nee. Ich finde die Bücher auch echt toll. Also
ist das vielleicht die richtige Reihenfolge?
Das könnte sein, ja.
Vielleicht.
Das ist, glaube ich, immer extrem schwierig, Fans von Büchern mit Filmen zufriedenzustellen.
Vor allem in der Altersgruppe, ne?
Oh. Kennt ihr irgendwas, wo ihr findet, dass das Buch perfekt oder so gut wie möglich umgesetzt wurde? Oder
ja, Sachen, wo es ja besser mal, ist?
Also ich würde zum Beispiel sagen, ja, oder noch besser, ja. Ja gut, das ist dann die Frage, ob es immer noch das ist, ne? Wir haben ja schon mal über Adaptionen geredet und was daran das Wichtige ist, ne? Mhm. Ich finde zum Beispiel The Witcher, das Videospiel, gibt die Bücher einfach perfekt wieder, ohne dass es halt die Handlung nacherzählt.
Bei mir wäre es, ich überlege gerade, ob das ein Beispiel für besser oder für genauso gut ist, No Country for Old Men. Ist halt, das Buch ist halt wirklich fast genau wie der Film, bis auf so ein, zwei minimale Unterschiede, die es aber noch ein Stückchen besser machen. Da wird ein Meisterwerk noch ein bisschen mehr gemeisterwerkt, aber es ist, wäre, glaube ich, die von Buch zu Film-Adaption, wo es wirklich fast eins zu eins ist und funktioniert, wäre das einzige Beispiel, was mir anfallen würde.
Ich glaube, The Devil Wears Prada ist als Buch nicht so wie der Film. Ich glaube, da hat der Film das tatsächlich besser gemacht, aber das ist ja auch ein, du brauchst ja quasi die Kostüme und so weiter. Wenn du das alles nur beschreibst, hast du ja quasi ein Limit. Und beim Film hast du viel mehr Möglichkeiten, ne?
Ich würde sagen, Harry Potter und der Gefangene von Azkaban ist auch ein Beispiel, wo ich den Film besser finde als das Buch.
Ja. Ich habe noch gespannt, wo der gleich in euren Listen auftaucht.
Oh ja, ich habe noch eine Sache, die ich als große Stärke bezeichnen würde. Und zwar habe ich ganz, ganz stark das Gefühl, dass einfach allen Beteiligten, allen Leuten, die wesentlich an diesem Film beteiligt waren, einfach unglaublich viel an dem Material lag und sie mit vollem Herzblut dabei waren, das alles auf die Beine zu stellen und diese Welt so real wie möglich anfühlen zu lassen und uns diese Welt nahe zu bringen und für uns das Ganze umzusetzen. Diese Wärme und dieses Herzblut und dieser Schweiß, das steckt irgendwie so in jeder Faser von den Filmen. Und ich finde, das scheint ganz stark durch. Also alles ist irgendwie so durchwartet von so einer ehrlichen, menschlichen Liebenswürdigkeit irgendwie, die das Ganze auch nochmal sehr besonders macht. Die ich zum Beispiel, ich habe die, vielleicht tue ich denen ja jetzt auch Unrecht, den Hunger Games Film, ich habe die auch nicht alle gesehen, aber da fehlte mir das zum Beispiel so ein bisschen. Und ich finde hier, es hat einfach so was wie nach Hause kommen, es hat so eine Wärme an sich.
Könnt ihr euch denn, weil es wird ja sicherlich in den nächsten 5 bis 10 Jahren passieren, ich vermute, wenn die fantastischen Tierwesen durch sind, ein Remake vorstellen?
Also das erste Mal darüber nachgedacht habe ich, als ich Hennys Blogartikel darüber gelesen habe. Und ich dachte immer so, oh, wie schrecklich, ne? Man hasst ja immer alles Neue. Ne? Der Hobbit ist nicht so wie Herr der Ringe, deswegen ist es scheiße. aber ich muss sagen, ich könnte mir das wirklich gut vorstellen und hätte da richtig Bock drauf, Harry Potter als Serie. 8 Staffeln oder sagen wir 7 Staffeln mit je 5 oder 6 Folgen oder so. Ich glaube, das könnte den Büchern echt gut tun und wäre sehr interessant.
Die Folgenbegrenzung finde ich wichtig, weil meine Angst, ich habe das glaube ich auch damals im Artikel vorgeschlagen, dass man eine Serie macht. Meine Angst bei einem Remake wäre, dass sie in die falsche Richtung gehen, dass sie sagen, jetzt müssen wir alles aus den Büchern haben.
Ja, genau.
Und dass es dann 10 Folgen pro Staffel wären.
Ja, und dann wird es halt wie der Hobbit, ne? Versucht wird, das zu, ne?
Oder das so wie Stephanie Meyer einfach die ganze Geschichte nochmal, aber aus Voldemorts Sicht erzählt.
Ja.
Und das würde wahrscheinlich zu fanmäßig, dass dieses Finale halt nicht so fokussiert wäre, dass jeder noch eine eigene Szene hätte. Und meine ganzen Thesen, was die alles anders machen würden, wenn sie es heute filmen würden. Fanservice und noch und nöcher.
Ich finde ja so ein bisschen, warum ich die letzte Szene, den Epilog, nicht so gerne mag, weil ich finde, das ist ein Moment, wo krass Fanservice betrieben wird.
Im Buch ja auf jeden Fall.
Im Film auch, finde ich. Also im Buch noch ein bisschen mehr, vielleicht weil die Szene ja auch länger ist. Aber ich kann es noch gar nicht so richtig formulieren, aber ich habe noch so gedacht, ob es vielleicht dieses ist. Naja, wir haben gerade diesen Film geschaut und es war uns alles gerade voll wichtig. Im Buch sind es ja 19 Jahre später und sagen wir, der Junge wird mit 11 eingeschult, dann sind da 8 Jahre zwischen. Und man hat das Gefühl, dass in den Charakteren nicht viel passiert ist. Weswegen Harry Potter und Ginny ihr Kind immer noch Albus Severus genannt haben.
Du meinst, dass sie so ein bisschen stecken geblieben sind in der Vergangenheit?
Genau, die sind hängen geblieben, ja, genau.
Die haben ja auch ihre Highschool-Romanzen geheiratet.
Ja. Aber ich weiß nicht genau, müssen wir auch nicht weiter vertiefen.
Aber das fand ich eigentlich immer ganz schön, dass sie so diese Vergangenheit immer mit einbezogen haben. Ich meine, im letzten Film kommen ja auch die Eltern nochmal und Sirius nochmal und die ganzen Szenen mit Lily und Snape und Potter und Snape, also James und Lily und James. Also so.
Aber ich kann es schon verstehen. Das ist die typische Denke von so Fans eben, dass die nur auf das, was passiert ist, und die stellen sich den Charakter nicht mehr weiter vor. Die bleiben dann da stecken. Und deswegen sind die auch so Fan, die kauen ja immer wieder das Alte neu durch. Und deswegen sind auch die Star-Wars-Filme so schlimm, weil es immer wieder das Alte neu ist. Und die trauen sich nicht weiterzugehen.
Ja. Und das wäre die große Gefahr. Deswegen denke ich auch, dass das erste Remake wahrscheinlich schlecht wird, weil das mit den Instinkten gemacht würde. Aber ich hoffe auf das zweite Remake.
Also ich bräuchte auf jeden Fall Zeit. Für mich zum Beispiel kam die Fantastische Tierwesen viel zu früh. Ich glaube, ich bräuchte noch mal so 10 Jahre oder so, bis, wenn dann so ein Trailer rauskommt, ich so denke, oh ja, da habe ich noch mal richtig Bock drauf, auf diese Welt, auf was Neues, könnte ich mich jetzt einlassen. Ich glaube auch, dass die Fantastischen Tierwesen einfach ein bisschen zu früh kamen.
Ich meine, ein bisschen Zeit haben wir ja noch, weil ja noch 3 Tierwesen-Filme und mindestens ein Cursed-Child-Film davor kommt, aber danach wird Warner das remaken. Also, ich kann es mir nicht anders vorstellen.
Vielleicht, wenn die jetzige Generation, die jetzige Harry-Potter-Generation die Kinder bekommen hat, die dann Luna und Hermine heißen und so, dann vielleicht.
Meine Alternative zu Appys Plan wäre, dass man Filme wieder macht, aber dass man den Leuten mehr Begrenzungen gibt, dass sie halt wirklich, weil ich finde bei den Filmen, ich finde die Skripte wurden besser, wo die Bücher länger wurden, weil sie wirklich gucken mussten, was nehmen wir jetzt mit und was nicht. Ja. Und dass man den Leuten nicht so viel Freiraum gibt, sondern dass man wirklich es einengt und sie sich wirklich auf das Wesentliche konzentrieren müssten. Dann könnten mich die Remakes auch abholen.
Würdet ihr euch lieber eine Harry Potter Serie, also mit Serie meine ich jetzt einfach mehrere Serien oder Filme, würdet ihr euch lieber eine wünschen, die ästhetisch und von der Erzählweise her einheitlicher ist oder eben so eine bunte Collage, wie wir das jetzt haben?
Ich finde, dann müsste es einheitlich sein und also für eine Serie, es müsste ein Showrunner sein, der auch wirklich eine klare, interessante Stimme an sich hat, nicht nur so ein David Yates, sondern jemand, der auch viel mehr seine eigene Persönlichkeit damit reinbringt. Und ich finde, es müsste auch irgendwie noch was Eigenes mit rein. Wir haben quasi schon die treue Version, jetzt müsste das so seinen Shakespeare-Zyklus durchlaufen, dass man es halt immer wieder neu interpretiert und modernisiert.
Also haben die jetzt alle Handys und Instagram oder was?
Nein, aber dass sie zum Beispiel die Politik der Reihe mehr in den Fokus stellen, als das in den Filmen der Fall ist. Dass man halt mehr so guckt, ich weiß nicht, kennt ihr, das Paradebeispiel für mich wäre tatsächlich Hannibal, weil ich es gerade gucke. Wer von euch hat das gesehen, außer Epi?
Ich nicht.
Nur Epi. Ich auch nicht.
Es ist halt total cool, weil es ist halt Hannibal Lecter, ne, eine bekannte IP, bekannte Figur. Aber die Serie entdeckt das halt komplett neu und macht aus einem der Bücher, was eigentlich nur so ein Psychothriller zwischen einem Psychologen, zwischen Will Graham und dem Psychopathen Hannibal Lecter, so ein Schachspiel ist, interpretieren das halt in der heutigen Zeit neu als homoerotische Romanze zwischen den beiden. Und updaten das halt auf so eine coole Weise, dass dann Figuren, die im Buch ein Mann sind, weil es natürlich, es ist ein Buch aus 20, 30 Jahre alt, also 40 mittlerweile, ich weiß gar nicht, wann es rausgekommen ist, in den 70ern oder 80ern, dass dann halt Leute, die ein Mann waren, einfach eine Frau sind. Das ist einfach so, oder dass halt es auch viel diverser ist, als es ursprünglich war. Und sowas würde ich mir auch für Harry Potter wünschen.
So Elementary-mäßig.
Ja, quasi. Das wäre auch ein gutes Beispiel, ja. Und machen da halt so ein eigenes Ding aus. Es ist halt total Arthouse-mäßig, was halt die Bücher überhaupt nicht sind. Und das wäre cool. Und man könnte auch, wir haben in allen 8 Harry Potter-Folgen noch nie drüber gesprochen, der größte Kritikpunkt an der Reihe ist ja diese zentrale Rassismus-Metapher. Das ist ja dieser, wir überlegen uns jetzt einen Rassismus, einen fiktiven, und spielen das daran durch. Und es ist dann aber einer, der hauptsächlich weiße Leute betrifft. Und wenn man dieses Rassismus-Ding ausweiten würde, dass man halt das komplexer machen würde mit Klassestrukturen oder auch mit Herkunft, also mit, dass Ethnien da drin auch eine Rolle spielen. Das wäre zum Beispiel auch was sich halt auch in der heutigen Zeit, wo es halt sehr viel Rechtspopulismus gibt, einfach anbieten würde.
Es gäbe so viele interessante Möglichkeiten und wir werden sie wahrscheinlich alle nicht zu sehen bekommen.
Ja, dass man die wirklich ausschöpft, ne? Dass man nicht nur, und jetzt zeigen wir noch mehr Klassenunterricht, sondern dass man halt...
Aber vielleicht reichen die fantastischen Tierwesen so sehr, dass man einfach die Schnauze voll hat und mehr Mut irgendwie, weil oftmals sind es ja gar nicht die rationalen Argumente, die dazu führen, dass das so gemacht wird, sondern irgendwann ist meistens Geschmack, ne? Man hat irgendwann die Schnauze voll.
Ja, irgendwann muss es anders schmecken, ne?
Ja, genau.
Ja. Vielleicht noch eine Frage dazu. Könntet ihr euch Regisseure für ein Remake als Serie oder als Film vorstellen? Und Eiko, du darfst nicht Wes Anderson sagen.
Ich habe gerade direkt darüber nachgedacht, wie Wes Anderson das sehen würde.
Lass uns daraus, ich weiß, dass so dein Geist direkt dahin geht, aber
lass uns daraus, nicht Wes Anderson. Lass uns daraus ein Video machen.
So ein Video? Wie Wes Anderson Harry Potter machen würde?
Stimmt, es gibt für Wes Anderson gibt's alles.
Ich glaube, Wes Anderson das. Also ich glaube, Harry Potter habe ich nie gesehen, aber das wäre echt interessant.
es würde überhaupt nicht passen.
Ja, genau.
Naja, es wäre mal was anderes, ne? Ich gucke gerade nach, ob es das gibt.
Es gibt ein paar Videos, ja.
Wenn ihr freie Wahl hättet, wen würdet ihr nehmen für ein Harry Potter Remake?
Ich habe gerade an Josh Whedon gedacht, so ein bisschen. Also der bisschen ältere Josh Whedon wäre bestimmt interessant.
Mhm. Ja, für eine Serie kann ich mir das auch vorstellen, ja.
Weil so dieses Coming-of-Age-Ding, das kriegt ihr auf jeden Fall richtig gut hin und so. Und dieses Düstere dabei und Magische, das kann der richtig gut. Und er schafft es auch, richtig große Dinge zusammenzuhalten. Mhm.
Ja. Eiko? Mareike?
Alfonso Cuarón.
Ja, das ist die easy Antwort, wenn er alles machen würde, ne?
Ja.
Okay. Heiko, bist du noch
am... Der ist auch so gut rausgegangen, oder? Ich meine, über alle der Regisseure wird halt so mal mehr, mal weniger Positives gesagt und bei ihm ist halt einfach, ich weiß nicht.
Ja, das stimmt.
Es hat auch keiner nach ihm diese Magie der Welt so verstanden wie er.
Ja.
Ich finde es richtig schwierig, also als ich meine Liste gemacht habe, habe ich mir direkt aufgeschrieben, Wes Anderson habe ich mir auch.
Also, das passt nicht.
Es wäre einfach
interessant. Kannst du immer Wes Anderson sagen.
Es wäre einfach interessant. Wes Anderson ist für mich einfach, naja. Okay.
Heiko, Saw Remake, wer macht das?
Bitte?
Ein Saw Remake, wer macht das? Wes Anderson. Nein, sorry, ich habe dich unterbrochen. Saw Remake, der Horrorfilm Saw.
Ach, ja. Ein Saw-Remake. Ach so, das wäre auch lustig. Es wäre einfach, es ist einfach durch Wes Andersons Brille, muss einfach alles, ist einfach alles interessant. also, der erste, der mir nach Wes Anderson eingefallen ist, ist Jackie Chan.
What? Erklär das.
weil ich gerade Ronja an Jackie Chan-Filme ranführe und.
Oh, nice.
Und ist einfach echt ein krass guter, funktionaler Regisseur.
Mit zu verraten, dass Ronja deine Frau ist.
Mit einem Hang zu extrem guten Kampfszenen, die halt oft in so Wide Shots gefilmt sind, wo du einfach alles genau verfolgen kannst. Nicht so wie in so modernen Hollywood-Filmen, wo bei jedem Tritt und alles immer geschnitten wird und es gar keinen Impact irgendwie hat. Und ich würde halt gerne es wäre halt mega interessant, wenn diese ganze Zauberstab-Sache und diese Zauberstabkämpfe noch asiatisch kampfkünstlerisch angehaucht werden. Mhm. Das wäre schon interessant.
So Doctor Strange-mäßig, oder?
Habe ich nicht gesehen.
Die versuchen das tatsächlich.
Ah, okay. Ja,
musst du mal gucken, wie du das findest.
Okay. Dann die Wachowski-Schwestern, fände ich interessant.
Oh ja.
Das wäre wirklich spannend. Ich glaube, die würden da was richtig Eigenes draus machen.
Ja.
Und Damien Chazelle, der La La Land gemacht hat. Weil okay,
kannst du die letzten beiden erklären?
Ja, also ich fange mal mit Damien Chazelle an. Ich habe das Gefühl, also gerade weil ich La La Land kameramäßig sehr, sehr mochte und von der Erzählweise her, ich glaube, er hat eine ähnliche Art und Weise, die Kamera durch eine Welt gleiten zu lassen wie Cuaron. Und andererseits aber hat er nochmal ein bisschen eine andere Stimme als Cuaron. Ich meine, klar, Cuaron ist wahrscheinlich bei uns allen auf den Listen, aber deswegen fände ich Chazelle ganz interessant. Außerdem ist das, glaube ich, eine Möglichkeit, die tatsächlich passieren könnte, nicht so wie Jackie Chan. und die Wachowski-Schwestern einfach, weil ich glaube, dass sie sehr, wenn man die aktuelle Blockbuster-Landschaft betrachtet, ich glaube, es werden häufig einfach Regisseure eingesetzt, auf die Studios extrem viel setzen und die einfach solide Arbeit leisten. Es werden aber wenig Risiken eingegangen mit diesen Regisseuren. Ich meine, zum Beispiel guckt man sich mal an, dass bei Star Wars Episode 9 Colin Trevorrow noch gefeuert wurde und dann Abrams zurückgeholt wurde, damit das möglichst alles stabil läuft und solide läuft, weil die Leute mochten ja den und den Film. Und ich glaube, die Wachowski-Schwestern sind Filmemacher, die große Risiken auch eingehen, auch auf einer extrem großen Skala. Und deswegen finde ich das spannend. Und außerdem hat ja Lana Wachowski hat diese eine Netflix-Serie gemacht. Also sie ist ja schon dabei, eine Serie zu drehen. Also warum dann nicht? Ja.
Ich glaube, mit der Antwort hast du gewonnen. Also die kann ich nicht toppen. mir wäre halt noch natürlich Cuaron eingefallen oder Guillermo del Toro. Weil er ja auch jemand ist, der Magie wirklich fantastisch darstellen kann. Wenn man sich die Hellboy-Filme anguckt oder Pan's Labyrinth oder Shape of Water. Und ich immer noch bereue, dass er nicht die Hobbit-Filme auch gemacht hat.
Ja, das wäre schön gewesen.
Weil er hätte auch den Mut, halt eine neue Vision für Hogwarts zu haben. Wahrscheinlich viel jetzt, man hat diese eine Vision von Hogwarts, die jetzt, glaube ich, wahrscheinlich auch sehr beengend ist für egal, wer es machen würde. Und die etwas sicherere Wahl wäre Justin Lin, der Fast and Furious 3 bis 6 und den dritten Star Trek gemacht hat.
3 war doch Tokyo Drift.
Ja, den hat er gemacht.
Oh Gott.
Und zwar ist er halt jemand, der auch dies Familie gut darstellen kann. Dieses Charaktere, die miteinander zusammenhängen, die eine Familie finden, so wie Harry und seine Freunde auch. Der immer sehr sehr dynamisch Sachen machen kann und der halt diese Schlachtszenen großartig und sehr, sehr praktisch machen können. Und der auch, wenn man sich halt anguckt, was für Stunts er in Fast and Furious 5 und 6 macht, wie diese krasse Jagd mit dem, praktische Jagd mit diesem Tresor, der hinter Autos hergezogen wird. Wenn man so jemanden, der so ein Gespür für Action-Szenen hätte, mit magischen Geschöpfen spielen lassen würde.
Das wäre schon cool.
Und da wäre ich sehr gespannt drauf. Und der es auch wahrscheinlich auf eine sehr praktische Weise machen könnte und auch so wie Yates CGI und praktische Sachen gut kombinieren könnte.
Also ich glaube, ich würde Cuaron haben wollen für die Regie, Joss Whedon für das Drehbuch, den Kameramann aus dem 6. Teil für die Kamera. So eine Mischung. Und Stephen Klaus soll bitte nicht mehr das Drehbuch schreiben.
Ja, der soll auch mal wieder was Eigenes machen. Der muss nicht immer nur. Der hatte davor ja eine Regiekarriere, aber gut.
Das reicht jetzt.
Interessant ist ja eigentlich, ich glaube, neben Wes Anderson, was ja auch so eine Standardantwort ist.
bei dir.
Oh ja, das finde ich auch gut.
Ich glaube, viele Leute hätten wahrscheinlich auch, also bekannte Regisseure, einfach Tarantino ins
Ja, aber das hätte Rennen gar nicht geworfen. Gepasst.
Ich finde auch, dass es nicht so richtig passt. Ja.
Ich hoffe, wir kriegen den Tarantino-Star Trek-Film, der seit 4 Jahren oder so gemunkelt wird, dass er kommt. Ich glaube es aber nicht.
Hatten wir Mareike schon? Ich habe so lange für meine Notizen gebraucht.
Ich habe Cuaron vorgeschlagen. Und Wes Anderson. Sehr gut. Mach ich auch noch ein Rennen.
Man sieht die Verwandtschaft.
Ich bin sehr stolz.
Ich glaube, dann bleibt quasi nur noch übrig, die, wie wir die Filme ranken würden. Das können wir, glaube ich, hier schon mal machen, weil das fragt sich, glaube ich, auch jeder. Ey. Sollen wir erstmal die unteren vier und dann die oberen vier machen?
Also ich habe ehrlich gesagt mir eine Top 3 ausgedacht, die jetzt zu einer Top 4 geworden ist. Und die unteren vier Plätze 5 bis 8 habe ich jetzt mehr so zusammengewurstelt. Also ich hatte eigentlich nur eine Top 3 vorbereitet. Dann sag
ohne Reihenfolge.
Doch, ich mache jetzt mal. Also die unteren vier
ja.
sind bei mir...
Gehen in Runde erst die unteren vier, dann die oberen vier.
Okay, also bei mir ist auf dem 5. Platz dieser Film, 7.2. Mhm. Auf dem 6. Platz ist der Halbblutprinz, auf dem 7. Platz ist die Kammer des Schreckens und auf dem 8. Platz ist bei mir der Orden des Phönix. Mhm. Was mir ein bisschen leid tut, weil Daniel Radcliffe ja ausdrücklich meinte, das ist sein Lieblingsteil. Okay.
Der Orden des Phönix?
Ja, genau.
Mhm. Mareike?
Meine Rangliste ist 1, 3, 5, 2, 7, 1, 7, 2, 4, 6.
Okay, nochmal.
Bin ich nicht mitgekommen. Nochmal. Und nur die unteren vier, Mareike.
Die unteren vier, die ich nicht mag?
Ja. wenn das so ist.
Oh. Ja, die beiden letzten. Mhm. 4 und 6.
Okay.
7, 8, 4 und 6.
Das liegt aber nicht an
der letzte Film. Also der letzte Film oder was?
Ja, ich weiß nicht. Da war ich irgendwie raus. Okay. Aber ich habe schon gehört, dass du den gerne magst.
Ja. Okay, und Henny?
Sag du doch deinen erst. Oder soll ich mal?
Soll ich?
Okay. Nee, okay, ich sag meinen erst. Meine unteren vier wären auf dem letzten Platz die Kammer des Schreckens. Auf dem 7. Platz wäre für mich der Halbblutprinz. Das sind für mich die beiden, wo einfach die anstrengend waren zu gucken. Die finde ich okay. Auf dem 6. würde ich sagen der Stein der Weisen, weil es einfach ein funktionalerer Film ist als die anderen. Und auf dem 5. wäre tatsächlich der Feuerkelch und 5 und 6 würde ich sagen sind gute Filme.
Witzig. Also ich konnte mich nicht so ganz entscheiden. Ich würde jetzt sagen, ich fange bei Platz 5 an. Da wäre bei mir 8, 5, 4 und 7.
Welcher 7?
7.
Achso, 7.1 im
Prinzip. Ja, okay. Gut, dann Top 4. Eiko, du fängst wieder an.
Moment, ich habe jetzt echt mal alles mitnotiert. das ist echt interessant. Also bei 3 von uns ist der 7.2 unter den vier schlechtesten.
Sache einfach 8er Film.
Oh, oder 8. Und der 6. Teil ist bei 3 von uns unter den schlechtesten Filmen.
Ja.
Spannend, okay. Also mein Top-Pick, mein Nummer 1 Harry Potter Film.
Hey, mach vom 4. erst.
Ach so. Ich war gerade noch beim Zusammenzählen. Ja, bei mir ist der 3. Platz geteilt, deswegen habe ich quasi da Filme gleich auf. Und zwar den
Hatte ich eben auch, aber ich habe mich noch entschieden.
Okay.
Wie, das geht auch? Dann muss ich noch nach vorne.
Platz 1. Nee,
du musst dich entscheiden.
Platz 1, oh. Geteilter Platz 1, alle Filme.
Nee, fang vom 4. an.
Ja, ich bin ja dabei. Mir ist auf dem geteilten 3. Platz Feuerkelch und 7.1. Mhm. Soll ich mal was dazu sagen, oder?
Ja, wenn du willst. Also es ist dir überlassen.
Okay, dann sage ich meine anderen Plätze, dann erkläre ich ganz kurz. Bei mir, es war wirklich schwer, mich zu entscheiden. Auf dem 2. Platz ist bei mir einfach Teil 1, Stein der Weisen. Und auf dem allerersten Platz ist Teil 3, Gefangene von Azkaban. Und zwar sind für mich einfach Azkaban und Stein der Weisen sind einfach die beiden Harry Potter Filme. Das sind für mich so die formenden Filme der Reihe. Und ich glaube, die könnte ich mir auch einfach echt immer wieder angucken. Und sie hätten für mich einfach die gleiche Magie wie damals. Und ich finde auch wirklich alle anderen Filme von der Liste nicht wirklich auch sind gute Filme, aber die beiden stechen für mich einfach meilenweit raus. Und auf dem geteilten 3. Platz Feuerkelch und Heiligtümer des Todes Teil 1. Beim Feuerkelch habe ich mal bei der Podcast-Folge gesagt, irgendwie jongliert für mich der Film mit so vielen Elementen und es geht echt ein bisschen durcheinander, aber derjenige, der das jongliert, der fängt immer noch alles irgendwie auf und es irgendwie funktioniert es am Ende und das ist auch, was den Film für mich irgendwie interessant und sehenswert macht. Und 7.1, ich mag einfach diese Atmosphäre, dass es so anders ist als alle Teile davor. Wir sind raus aus Hogwarts und es ist diese Weite, diese Ausweglosigkeit. Man spürt zum ersten Mal wirklich der Boden unter den Füßen ist weg und wie geht's weiter? Deswegen sind diese vier Filme bei mir auf den ersten vier Plätzen. Okay.
Mareike?
Kann ja mal weitermachen, genau. Also als erstes muss ich sagen, dass ich gerade mit 7 und 8 bis verdreht habe. Also der 8. ist bei mir auf Platz 5. So, Platz 4 wäre bei mir die Kammer des Schreckens. Fand ich auch noch gut. Im Vergleich zu anderen Leuten. Der Orden des Phönix. Auf Platz 3. Den fand ich einfach klasse. Also, und der Gefangene von Azkaban wäre dann auf Platz 2 und der Stein der Weisen auf Platz 1, weil das einfach auch so das magischste Kinoerlebnis für mich war, sag ich mal. So. Also das fand ich schon echt hammermäßig. Ich glaube, sowas hatte ich bis dahin noch nirgendwo gesehen.
Happy? Ah ne, ich bin jetzt wieder, ne? Du bist ja als Letzter, sorry. Ich versuche das immer abzutreten. Bei mir wäre Platz 4 auch der Orden des Phönix. Und Platz 3 bis 1, das ist jetzt der heutige Stand. Es kann sein, dass ich in der Woche die ersten drei anders ordne. Die finde ich sehr schwer, da den Favoriten zu ziehen. Aber momentan wäre tatsächlich meine Reihenfolge Platz 3 der Gefangene von Azkaban. Platz 2, Heiligtümer des Todes Teil 1 und Platz 1 tatsächlich dieser Film, Heiligtümer des Todes 2. Krass. Und ich glaube, bei mir ist einfach der Unterschied, die Filme, die ich, wenn ich nicht die ganze Reihe gucken würde, die Filme, die ich rausgreifen würde, wären diese Top 3, wenn ich einfach einmal einen Harry Potter Film gucken würde. Und bei 1 und 2 ist es einfach, ich glaube, es ist einfach dieses Bildungsroman-Setting in den anderen Filmen, das ist kommt im Film einfach nicht so gut rüber wie im Buch. Und weil das 7. Buch einfach eine konventionellere Story hat, die sich mehr so einer Filmdramaturgie dafür anbietet, funktionieren die beiden auch für mich am besten als Filme und sind die ich einfach gerne gucke.
Interessant. Also meine Reihenfolge wäre, 4. Platz ist die Kammer des Schreckens. Ich finde diesen Film einfach irgendwie geil. Ich weiß auch nicht, ich finde, der ist irgendwie komisch und sowas, aber ich finde Gilderoy Lockhart einfach so eine geile Performance, ich kann mir das immer wieder angucken. Ich finde, das ist der Film, in dem Daniel Radcliffe anfängt zu schauspielern. auch, ja, weiß ich auch nicht, ich mag es einfach total gerne. Dann kommt auf Platz 3, ich bin mir wirklich auch sehr unsicher, da die beiden, die hatte ich erst auf einem Platz, und zwar der 6. Ich finde, der 6. Film kommt als Film irgendwie zu spät, der hätte als 4. Film sein müssen, so von der, ne, von dem ganzen Look und von der Atmosphäre her wäre der eigentlich da, aber ich mag ihn nach wie vor, ich finde ihn ästhetisch, ich finde die Action-Szenen ziemlich gut, ich finde es die beste Quidditch-Szene. Ich mag die Szenen, ne, unter den Hogwarts-Schüler und Schülerinnen sehr gerne. Dann kam für mich der 1. Film. Ich finde auch, das ist einfach irgendwie ein ganz besonderer Film, der diesen Auftakt so macht. Das ist halt, der 1. Film hat ja immer einen ziemlich guten, ne? Also hat der Ringe 1 oder so, die kommen ja immer ganz gut weg. Aber ich finde, der Film hat auch noch irgendwie was Besonderes. Ich liebe diese Atmosphäre. Und als Platz 1 habe ich die 3. Ja.
Ich glaube, das mit der 3 überrascht eigentlich keinen, dass der einfach, bei allen uns so hoch ist.
Ja. Der ist einfach so, ja, der hat, finde ich nämlich, der hat die Atmosphäre aus dem 6. extrem gut, dieses, wie die, also das, der Alltag des Schülers ist einfach so gut da. Der ist ästhetisch unglaublich gut gemacht, der ist so kreativ so. Ja.
Es ist auch der, wo wir uns, ich meine, wir haben jetzt sehr unterschiedliche Listen, aber ich glaube, das ist der Film, bei dem wir uns alle einig sind, der einzige wahrscheinlich.
Ja.
Ist irgendwie cool. Ja.
Aber da war ja auch zum Beispiel die erste Pause, ne? Weil Stein der Weisen und Kammer des Schreckens ging ja 2001, 2002 los und dann war 2003 kein Film. Und 2004 kam dann Der Gefangene von Azkaban und auf einmal waren die alle so Teenie-mäßig drauf und das passte halt bei uns vom Alter auch genau.
Mhm. Okay, Leute, wir sind durch mit Harry Potter. Danke, Mareike, dass du in unserer letzten Potter-Folge dabei warst. Danke für deine Unterstützung.
Danke, dass ich dabei sein durfte.
Ach, da nicht für. Und in der nächsten Folge sind wir endlich da, wo wir sein wollten, in Daniel Radcliffes Post-Potter-Karriere. Wir haben
hast du gerade
gesagt? Ja, ich bring's immer noch durcheinander, meine Güte. Es ist, wir haben jetzt die, er hat von 99 bis 2011 sind wir jetzt durch. Und das ist ja quasi die erste Hälfte seiner Karriere. Und nächstes Mal sind wir im Jahr 2012 mit seinem ersten großen Film nach Harry Potter. Die Frau in Schwarz, ein Film, den ich noch nie gesehen habe.
Oh, ich auch nicht. Bin sehr gespannt. Sehr, sehr gespannt.
Unglaublich gespannt.
Ich habe richtig Bock.
Wo kann man uns finden?
Spotify?
Ja, Mareike, wo hörst du uns denn immer?
Auf Spotify.
Und Social Media. Eigentlich ist das Epis und Eikos Rolle.
Ja, das stimmt. Wenn da nichts kommt. Hallo, ja, überall. Da.
Wir versuchen überall zu sein, außer auf Snapchat, TikTok,
Vimeo. Jetzt sag nicht, wo wir nicht sind. Sag, wo wir
Soundcloud.
Sind.
Soundcloud. Ja. Ihr könnt uns auf, ganz einfach, googelt das einfach, dann sind wir auf Spotify, wir sind auf YouTube, wir sind auf Facebook, auf Instagram und da könnt ihr euch, überall könnt ihr uns schreiben, könnt uns Sachen schicken. Wir freuen uns über alles.
Und vielen Dank für die vermehrten Kommentare in letzter Zeit, um das nochmal zu sagen.
Ja, ja, genau. Genau. Henny, du hattest doch heute Morgen auf Instagram die Leute gefragt, ne, was ihre stärkste Erinnerung ist an Harry Potter. Was ist eure schönste Harry Potter-Erinnerung? Da könnten wir eigentlich noch ein paar Antworten vorlesen.
Oh, muss das? Die sind ja schon bei Instagram.
Ja, aber Henny, die sehen ja nur wir.
Nee, die habe ich schon geteilt. Die kannst du dir nachher angucken.
Ich habe die noch nicht gesehen.
Ach so. Ich packe das in eine Story, dann können die Zuhörer das gucken. Dann müssen die nämlich auf Instagram gehen. Zebrapapagei4real.
Ja, dann stellen wir das noch so ein, dass man das nur sehen kann, wenn man uns folgt und so.
Genau, ja. Genau, so machen wir das.
Ich war gerade ein bisschen abwesend, weil ich nämlich geguckt habe, wenn man all unsere Ranglisten nimmt, welcher Film am besten abschneidet. Wolltest du kurz wissen? Ich habe eine Top 3 zusammengestellt.
Okay, sag.
Die Filme, die bei uns auf Platz 1 waren, denen habe ich jetzt 8 Punkte gegeben. Dementsprechend, die Filme, die bei uns auf Platz 8 waren, haben jeweils einen Punkt bekommen. Und auf dem allerersten Platz, der Film, der am meisten Punkte von uns Vieren bekommen hat, ist tatsächlich Der Gefangene von Azkaban mit 29 Punkten. Klar. Wenig überraschend. Ja. Auf dem zweiten Platz tatsächlich Teil 1, Stein der Weisen.
Schade.
Mit 25
Schade.
Punkten. Aber Henny, du wirst noch, das macht dich jetzt wahrscheinlich sehr glücklich. Auf dem dritten Platz ist dann dieser Film, 7.2 mit 20 Punkten.
Cool. Damit kann ich leben.
Schlechtester Film ist übrigens Der Halbblutprinz.
Ja.
Krass. Was kommt dazwischen noch?
Soll ich mal kurz? Ich geh mal kurz durch. Also. Platz 1 ist Azkaban, Platz 2 ist Stein der Weisen, Platz 3 ist 7.2, Platz 4 ist Kammer des Schreckens, Platz 5 ist 7.1, Platz 6 ist Orden des Phönix, Platz 7 ist Feuerkelch und Platz 8 ist Der Halbblutprinz.
Witzig. Sehr nah an meiner Meinung. Ja, das ist der Ausreißer.
Ey Leute, ihr Wahnsinn, ich kann es nicht glauben, dass wir durch sind. Wir haben gerade, finde ich, eine der bedeutendsten Filmreihen des 21. Jahrhunderts hiermit abgeschlossen. Und auch eine Reihe, die mir unglaublich viel bedeutet. Und ich weiß, euch auch. Ich kann es noch nicht ganz glauben, dass wir durch sind.
Also ich gratuliere euch auch total. Da habt ihr viel Filmgeschichte zusammengefasst. Im Prinzip die Filmreihe, mit der ich Englisch gelernt habe.
Oh, cool. Ich habe auch gerade noch so gedacht, ja, ich bin aber auch jetzt, wo wir sind jetzt schon am Ende jetzt eigentlich, aber ich finde es wirklich gut, dass wir das gemacht haben. Selbst wenn das hier keiner hört, ne, finde ich es einfach richtig, also so habe ich die Filme noch nie gesehen, seitdem wir das mit dem Podcast machen. Und auch wenn ich den 6. liebe und ihr den alle nicht so gut findet, ich habe den ganz anderen Augen gesehen. Und sehr interessant. Also
extrem bereichernd, finde ich auch.
Ja.
Es ändert die Perspektive.
Also es hat mein Leben verändert.
Okay, sollen wir jetzt doch zum Abschluss kommen?
Ja.
Dann würde ich sagen, sehen wir uns bei der Frau in Schwarz. Kommt gut durch die Corona-Zeit. Bis dann.
Bis dann.
Macht's tschüss. Gut. Bis dann.
Red Cliff Hangers. Wir gucken alle. Wir gucken alle den Red Cliff Hangers. Red Cliff Hangers.